Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Crossover-Episode von Insert Moin, dem täglichsten Videospiele-Podcast und Ink Ribbon Radio, eurem liebsten Horrorspiel-Podcast.
Mein Name ist Benjamin Horlitz und ich habe mir ein Bettlaken übergeworfen und renne lachend und giggelnd und auch halbnackt auf Björn Balk zu. Na Björn, jump scared? Bist du gejumpscared?
Ich bin jetzt zumindest froh, dass du kein Luftbefeuchter bist. Da hätte ich mich erschrocken.
Ah ja, das stimmt. Der Luftbefeuchter in diesem Podcast, der geht heute nämlich an eine andere Person, an den Dritten im Bunde. Wir sind nämlich heute nicht allein. Mein Luftbefeuchter der Herzen ist hier. Es ist Sebastian Titzak. Hi, Basti.
Psst. Oh, stark. Ich habe gerade versucht, einen Luftbefeuchter nachzumachen, aber
das war sehr krasses Method-Acting, muss man dir lassen. Du hast die Rolle wirklich sehr gut ausgefüllt. Danke dafür. Hi, es ist Sebastian Titzak, bekannt von ehemals Game 2, aber heutzutage lieber Decode und Insert Moin. Das ist auch ein wunderschöner Podcast und Videopodcast und generell, hi, na? Geht's dir gut, Basti?
Generell, hi, ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen kaputt. Wir haben gerade in der Vorbesprechung schon drüber geschnackt, dass das letzte Video über Decode ein bisschen fordernder war. Wenig Schlaf und vielleicht habe ich auch den ersten Termin für diesen wunderschönen Podcast verschlafen.
Das macht nichts.
Aber ja, entsprechend, wir reden heute über Luto und da habe ich richtig Bock drauf, weil es ein tolles Spiel ist.
Exakt, ganz genau. Wir haben ja immer schon unsere Maxim bei uns bei Ink Ribbon Radio, dass es den perfekten Cast für das jeweilige Horrorspiel gibt. Und da draußen hat es sich so zusammengebraut, dass Björn und ich ungefähr ein halbes Jahr lang einen Titel sträflich ignoriert haben an der Horrorspielfront im Jahre 2025, den man aber wirklich noch besprechen muss. Und ich lege die Betonung wirklich auf muss, denn Luto ist ein unfassbares Brett am Horrorhimmel. Und ist auch so ein bisschen an uns vorbeigezogen, an Björn und mir, weil wir waren währenddessen auf der Gamescom und hatten andere Dinge zu tun. Aber das wird hier heute nachgeholt und dem noch vorangeschickt, das ist natürlich jetzt unsere letzte Episode fürs Jahr 2025 und haben wir uns dafür natürlich dieses Horrorbrett nochmal auserkoren. Aber gleich vorneweg, Luto ist ein Spiel mit einer durchaus krassen Narrative. Wenn ich jetzt Trigger Warnings ausspreche, dann ist es wahrscheinlich schon der ein oder andere Spoiler, aber dieses Spiel thematisiert nicht nur Tod und der Umgang mit dem Tod, sondern auch sexuelle Gewalt, teilweise auch von und gegen Menschen, die dem ausgesetzt gewesen sind und was es eben mit diesen Personen macht. Also wer sowas wie Silent Hill 2 und Co. im Kopf hat und die Trigger Warnings, die man dem Spiel entgegenbringen könnte, die würden auch bei Luto in dem einen oder anderen Moment greifen. Das heißt, wir werden uns in der Besprechung da auch frei natürlich unterhalten und austauschen über das Gesehene und Erlebte. Aber seid gewarnt, unsere finale Besprechung in 2025 geht um ein Horrorspiel, welches es faustdick hinter den Ohren hat, aber im gleichen Zug auch unfassbar krass ist. Und deswegen besprechen wir heute gemeinsam Luto. Und es wirkt erstmal wie eines von vielen Horrorspielen, Basti, weil es ja daherkommt mit einer Formel, die dem gestählten Horrorspielfan ja fast schon so ein bisschen zu den Ohren und zu den Augen raushängt. Denn man guckt so auf die Strichliste und merkt, okay, First-Person-Perspektive, es ist scheinbar so ein bisschen von PT beeinflusst und influenced. Wir laufen durch ein Haus, es gibt einen Loop, oh, das haben wir ja alles schon tausendmal gesehen. Das war vielleicht auch dein erster Eindruck, oder, von dem Spiel bei der Erstsichtung?
Ich muss auch überlegen, was ich genau über Luto gehört habe, weil ich habe es auch lange irgendwie so ignoriert. Genau, diese PT-Ähnlichkeiten, die sind da sehr, sehr offensichtlich. Aber ich glaube, was ich dann relativ schnell gehört habe, ist, dass da auch so ein Sprenkel von Stanley Parable mit reinkommt. Dass du einen Erzähler hast, der über dieser Geschichte liegt und dem du vielleicht auch nicht immer gehorchen solltest. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich so war, oh, warte mal, das ist ja was Neues, das ist ja eine gute Idee, das gucke ich mir an.
Ja, exakt. Du hast gerade schon die große Geheimzutat dieses Spiels noch mit in den Ring geworfen. Also wenn wir uns die Zutaten ansehen, aus denen Luto schöpft, dann ist es tatsächlich das. Also man könnte es als eine Art Mischung aus PT und Stanley Parable vergleichen. Und ich finde das so unfassbar genial, weil wir werden da noch an sehr vielen Stellen darauf eingehen. Und ich glaube, das wird halt auch ein Podcast, wo wir mit mindestens zwei Spoiler-Parts hantieren müssen. Denn wir wollen A, euch nicht diese wunderbare Geschichte vorwegnehmen. Und B, brauchen wir auch gewisse Türen und Schranken, die wir uns, glaube ich, in der Erzählung erstmal am Anfang so ein Stück weit geben und die wir dann Stück für Stück öffnen, so wie es das Spiel auch selber macht. Oh, ist so Meta, Leute. Björn, dich hat das ja im Endeffekt genauso kalt erwischt wie mich, weil wir haben den Titel erstmal völlig nicht wahrgenommen, bis er dann in unser Leben getreten ist, nachdem hunderte Leute gefühlt uns immer wieder gesagt haben, sprecht doch mal über Luto, ihr verpasst da was, ne?
Ja, ich glaube, ich habe das so am Rande mitbekommen. Also ich wusste, dass das rauskam. Hab das ja dann auch, ich meine, in dem Monat in meiner Monatsvorschau gehabt, hoffe ich zumindest.
Ja, vielleicht.
Und das ist dann mit so ein paar anderen Titeln immer wieder gefallen von, okay, eines von den besseren oder besten Horrorspielen des Jahres. Und dann hatte ich eben Basti bei Decode darüber schwärmen hören. Und dann war ich so, ja, okay, komm, dann das ist jetzt so Seal of Approval, dann müssen wir das Ganze jetzt auch mal spielen und besprechen und ihn am besten auch noch dazu holen.
Dann ist da auch was dran scheinbar. Wenn es diesem Basti gefällt, dann gucken wir uns das wenigstens mal an, genau.
Ich zähle jetzt nicht die Horrorspiele auf, die mir auch gefallen, die ihr scheiße findet. Zum Beispiel Kronos sehr gut, ich verstehe nicht, warum ihr das nicht mochtet. So, weiter.
Fürs nächste Jahr dann können wir das gerne so machen. Da kannst du immer über Titel reden und wir rümpfen nur noch die Nase. Verächtlich.
Sehr gut.
Ah, schön. Also, ich würde sagen, wir versuchen mal einen Einstieg in dieses Spiel, ähnlich wie der Titel sich auch selbst präsentiert. Denn wir starten, wenn wir den Startknopf dieses Spiels drücken, erstmal natürlich in einem Hauptbildschirm und der geht wie bei so vielen Spielen direkt über in das Spiel selbst. Und das bedeutet im Falle von Luto, wir stehen in einer Wüste, da sind so ein paar Felsen und wie eine Wüste so ist, natürlich ein bisschen karg und auch sehr windig. Luto übrigens auch ein Spiel, was unbedingt mit Kopfhörern erlebt werden möchte. Wartet man so durch diese Wüste aus der First-Person-Perspektive, läuft so ein bisschen durch die Gegend, nichts Besonderes passiert und ein Windsturm zieht langsam auf und wir merken schon, oh, okay, da wird's jetzt schon ein bisschen unangenehm und dann macht das Spiel so einen schönen Kniff, das fällt einem am Anfang vielleicht gar nicht so auf, weil die Präsentation dieses Spiels ist so ein bisschen so ein Pseudo-16:9 mit so ganz leichten Balken oben und unten, wie man das auch von so einem schönen Hollywood-Film kennt. Die sind aber nicht so störend, also nicht jetzt wie sowas bei, sowas wie in The Evil Within erwartet. Björn, ich weiß, ich trigger dich damit, aber du weißt, was ich meine. Also diese Balken sind da und sie fühlen sich natürlich an und dann merkt man so, huch, sie nutzen das direkt als Stilmittel, denn uns wird eingeblendet, wir sollen auf R1 hämmern, um Widerstand zu leisten, Resist, und diese Balken schließen sich und es simuliert quasi wie Augen, die sich so langsam schließen oder wie so eine Klappe und das ist schon so ein erster huch, Moment, und man hat da völlig aussichtslos verliert man quasi gegen diesen Sandsturm, was auch immer wir da gerade gespielt haben, der Bildschirm ist komplett schwarz und der nächste Cut ist quasi wie wir vor einem Spiegel stehen, in einem Bad. Selbstverständlich ist der Spiegel komplett in Trümmern, weil das wäre ja auch fatal, wenn wir unsere eigene Spielfigur sehen können. Auch da kommen schon wieder die ersten PT-Anleihen, ne, zum Tragen. Und in diesem Bad, was relativ karg ist, stehen halt Zahnputzbecher, was man so erwartet, überall so ein paar Sticky Notes, ne, Pizza nicht vergessen und so Sachen und so Späße erwarten uns. Und dann geht der von Basti schon angesprochene Erzähler los, der sich über diese Geschichte stülpt und sagt uns in bester Stanley Parable-Manier, dass wir Samuel sind und Samuel sich heute bereit macht für seinen ersten Arbeitstag und jetzt zur Arbeit geht und sich seine Schlüssel packt und die Treppe runterläuft und alles so ein bisschen beschwingt, wie man das vielleicht von Stanley Parable auch kennt.
Fortunately, Sam is used to his many recurring nightmares, although he hasn't had this one for a long time. He doesn't know what it means, but whatever it is, it's happening again. As he does every day, Sam gets ready to leave the house and go to work.
Und dann geht das so los. Und das Spiel, PT, wie gesagt, immer wieder an diesem PT-Baum rüttelnd. Man merkt als gestählter Horrorspielfan so, ah, das machen wir. Okay, jetzt laufen wir los, holen die Schlüssel, das Telefon klingelt, wir gehen zur Tür raus, es gibt einen Cut und bumm, Dienstag. Schwarzblende. Wir stehen wieder vor diesem Bad an dem Schrank und der Erzähler, genauso erquickt wie schon davor, ach, es ist ein neuer Tag und wir gehen wieder los. Und das zieht das Spiel erst mal so am Anfang durch und man hat so ein, natürlich, das ist wie so ein Wimmelbild suchen, das war bei PT ja auch so. Man guckt dann direkt so, was verändert sich jetzt? Ist das eine Art von Loop? Okay, das habe ich gemerkt. Wir haben auch ein Symbol, was Samuel scheinbar immer in seinen Träumen sieht. Das sind so zwei schwarze Balken und in der Mitte ein großer, greller, weißer Balken. Und das sind so Dinge, die man in diesem Haus finden kann. Und das Ganze sieht auch entsprechend aus in Unreal Engine 5 und so. Es lullt einen so ein am Anfang. Hattet ihr auch das Gefühl, Basti nickt gerade, sehe ich, ja?
Ja, also vor allen Dingen auch die Erzählerstimme. Ich finde, die hat auch diese Parallele zu Stanley Parable. Das schwingt in der Stimmfarbe mit. Also du hast so eine Also, obwohl du ja weißt, du spielst hier ein Horrorspiel, aber es sorgt im ersten Moment für so Unbeschwertheit, finde ich. Obwohl es ja darum geht, dass da jemand in diesem Haus gefangen ist, quasi. Also, ne, er ist in diesen Loop gefangen, immer wieder, ja, okay, er rafft sich auf, geht quasi aus der Haustür, der Tag beginnt, bla, wieder von vorne. Und trotzdem ist man dabei dann irgendwie, ich habe da die ganze Zeit Stanley Parable im Kopf gehabt. Ich war wirklich so, okay, ich habe mich da eher gefragt, okay, wie soll das denn nachher gruselig werden? Wie arbeitet es damit, weißt du? Und das merkst du, am Anfang weißt du das noch gar nicht. Deshalb absolut.
Ich glaube wirklich, was man dem Spiel in all seinen Facetten auf ganz vielen Ebenen unterstellen kann, ist dieses Einlullen der spielenden Person in falsche Versprechungen, falsche Narrativen. Unreliable Narrator, sprichwörtlich, ist hier ein ganz, ganz großes Ding. Und das ist Wahnsinn. Als Stilelement, dass da so vorher noch keiner draufgekommen ist, sich da so sehr drauf zu stützen, im weitesten Sinne, in einem Format wie diesem, finde ich phänomenal. Wie ging es dir denn damit, Björn, so am Anfang? Warst du auch so ein bisschen vorsichtig angespannt zunächst oder hast du dich da erstmal reinfallen lassen und sagst so, komm, Luto, zeig mal, was du kannst?
Also ich bin natürlich bei solcher Art von Spiel immer so ein bisschen angespannt, wenn ich sehe, okay, so Horror, Walking Sim, schreit mir gleich irgendwas ins Gesicht oder so. Das ist diese Grundanspannung,
ja, das kennen wir,
die ich bei den Titeln eher am Anfang immer so ein bisschen habe. Aber ich muss sagen, dass ich das zu Beginn recht chillig fand. Also wirklich einfach so, weil das Spiel baut ja auch schon direkt so eine Repetition ein mit eben diesem Luftbefeuchter, der jedes Mal, wenn du aus dem Bad rauskommst, dann um die Ecke gehst, der steht dann oben rechts auf so Kartons und sprüht dir kurz ins Gesicht rein. Beim ersten Mal bist du auch so, okay. Und dann kommt das jedes Mal wieder. Und das hatte schon so ein, weiß ich nicht, so etwas, was mich da auch an so Groundhog Day oder sowas erinnert hat. Wo du ja auch in diesen Filmen oder halt Filmen dieser Art, wie auch so Palm Springs oder so, da hast du ja dann diese kleinen Elemente, die am Anfang so ein bisschen so unscheinbar sind und dann aber mit jedem weiteren Loop, mit jedem weiteren Durchgang, den Protagonisten und die Protagonisten dann anfangen halt richtig abzufacken. So, ne, wie der Wecker am Anfang Bill Murray immer nervt in Groundhog Day, so ist es dann irgendwann, finde ich, auch dieser Luftbefeuchter. Und so ein Element mochte ich direkt da drin, das fand ich ganz cool. Ich mag auch die Ästhetik von dem Haus, also dass du eben auch merkst, wo das Spiel dann natürlich auch dann herkommt. Und dass du bereits innerhalb dieser frühen Phasen so kleine Abweichungen hast und das Spiel ja auch nicht lange mit sich hadert, dann zu wechseln. Also du musst jetzt nicht, das Spiel sagt jetzt nicht, geh 5-6 Mal den kompletten Loop durch und dann musst du währenddessen gucken, was da passiert. Sondern Richtig. Das ist ja schon, du gehst dann zur Haustür raus, dann hast du den nächsten Tag und beim nächsten Mal gehst du einfach nur die Treppe runter und auf einmal ist es schon so, zack, Mittwoch. Und dann bist du, okay, wir machen jetzt hier ein bisschen schneller und anders. Und dann kommen dann immer wieder so andere Sachen hinzu, dass jetzt kommt noch mal ein Anruf oder jetzt passiert hier irgendwas. Und dann geht das ja dazu über, in den Keller zu gehen. Und ab da wird es ja schon, zeigt es dann, in welche Richtung Spiel es letztendlich geht und macht dann den, ich weiß nicht, ob man das so als Liminal Space, ich würde das für mich ist eher so Impossible Space Horror. Mhm. Also mich erinnert das dann vor allem auch an so House of Leaves, wo du nach unten gehst, sehr lange eine Treppe runter, eine Leiter runterkletterst in dem Keller und dann aber wieder in einem ganz normalen Teil des Hauses rauskommst. Also wo es auch so aussieht, als ob von draußen wieder Mondschein wäre, als ob du gar nicht tief unten im Untergrund oder so bist, sondern auf einmal in einem anderen, so fast schon wie in so einem Paralleluniversum irgendwie gelandet bist. Und das ist halt der Scheiß, den ich absolut liebe. Also das ist wirklich so Horrorkram, den ich mega abfeiere, wo ich da unterwegs bin und ich erstmal nicht weiß, was hier los ist, was hier irgendwie passiert. Und währenddessen dir das Spiel aber bereits immer so kleine Sachen entgegenwirft, dass du auch in diesen ersten Loops so ein paar Dinge eben findest und der Umgebung Sachen entnehmen kannst. Du findest hier so auch ein paar Texte zum Lesen und das Spiel versucht jetzt auch seine, ne? Ich meine, du startest das Hauptmenü und dann ist das so, das ist ein Spiel über den Tod.
Ja.
Also weißt du, das wird in irgendeiner Form thematisiert werden. Du findest dann auch sehr früh so ein so ein Zettel von einem Begräbnis einer Person, wo du auch weißt, okay, das ist bis 2019, du guckst auf den Kalender, es ist gerade 2019, das wird wohl gerade relativ frisch gewesen sein, dieser Charakter. Und das heißt, das Spiel gibt mir von Anfang an sehr viel zum drüber nachdenken, was ich halt wirklich mag. So, wo ich bin zwar im Dunkeln und muss so umhertapsen und das Spiel macht dann
sprichwörtlich
sehr weirde Sachen mit seiner Umgebung, sodass du dann auch relativ früh in diesen Rätselaspekt dann eben hinzukommt. Mhm. Und währenddessen habe ich dann aber auch noch die übergreifende Handlung. Also es gibt so, ich habe die Puzzle-Ebene, ich habe, wie zum Teufel funktioniert diese Weltebene, und ich habe dann, okay, das ist die tatsächliche Handlungsebene und dann eigentlich theoretisch schon die metaphorische Ebene, die zwar schon die ganze Zeit passiert, die du aber beim ersten Mal natürlich noch nicht so richtig einordnen kannst. Also das ist auch ein Spiel, das lohnt sich auch aus mehreren Gründen nochmal zu spielen, weil das schon von Beginn an dir sehr viele Sachen zeigt, wo du dann nachher denkst, deswegen war das relevant. Ah, natürlich. Und von daher finde ich, muss ich das schon sagen, wirklich ein sehr, sehr cooler Anfang von dem Spiel.
Das ist, weil du es vorhin gerade erwähnt hast, der Stil und auch die Architektur und vieles. Entwickelt wurde das Ganze von einem Entwicklerstudio namens Broken Bird Games. Und das ist ein spanisches Entwicklerstudio. Die Spanier haben irgendwie einen Lauf, was vor allem auch so abgefuckte Horrornarrativen angeht. Weiß nicht, was bei denen so los ist, aber scheinbar gute Geldtöpfe, die das Ganze finanzieren. Das ist eben dann auch, was die Sprache angeht, wir finden auch viele Notizen, du hast gerade schon das Haus erwähnt und den Stil, also da sind lauter so Dinge auch an der Wand, die man dann so sehen und dort einordnen kann und verordnen. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass mit einem gespielt wird. Das, was du gerade beschrieben hast, diesen Rhythmus, den das Spiel am Anfang so hat, so der Erzähler dann auch sagt, hoch, da ist etwas hinten runtergefallen. Und dann im dritten Loop geht, glaube ich, die Tür nicht mehr auf und wir müssen den Schlüssel irgendwo anders suchen, gerade wie du es schon beschrieben hast, ne?
The door does not open. It's common for him to lose things all over the house, especially now with this chaos of boxes everywhere.
Das ist dann so eine Ebene, die dazukommt und dieser Erzähler, die er da erstmal, wie soll ich sagen, diese falsche Sicherheit hatten wir schon erwähnt, aber auch, du hast im Gegensatz zu vielen anderen Horrorspielen, die so sind, nicht so dieses komplette Gefühl, allein zu sein. Es ist auch eine schöne, perfide Art, wie sie dich da reinlullen in die ganze Geschichte, weil im Gegensatz zu so einem PT, wo du ja komplett allein mit dir und deinen Gedanken bist, um dieses wirre Rätsel an sich zu lösen, PT ist im Endeffekt ein sehr verkopftes Rätselspiel. Und Luto ist, was das angeht, nicht ganz so verkopft in einer gewissen Art. Also wäre jetzt sowas wie PT erwartet, auch weil wir es so oft erwähnen. Das macht Luto erstmal nicht so und hat wirklich so ganz klassische Rätsel. Du hast dann auch ein Inventar, du findest dann so einen Notizblock, selbstverständlich, weil dann wird halt so auch Samuel wird als Kreativer irgendwie auch so geframed, ne, der gern auch zeichnet und sich auslebt. Später lernen wir natürlich noch sehr viel über unsere eigene Spielfigur kennen, was er denn so macht beruflich und so weiter. Und du hast gerade schon dieses Haus erwähnt, was sich ja auch in einem Umzug befindet. Überall stehen so Kartons, es ist so ein bisschen Chaos. Jeder, der schon mal umgezogen ist, kennt das. Das ist furchtbar, aber auch irgendwo erträglich für uns natürlich so als narratives Device. Wir gucken uns alles an und können da anfangen rumzustöbern. Wer auf so Environmental Storytelling steht, der wird hier absolut abgeholt. Und ich möchte das nur aus dem Grund noch mit vorne ranstellen, weil wir immer wieder auf PT verweisen, es aber in seiner Präsentation, und das ist jetzt wahrscheinlich schon mit eines der größten Vorschusslorbeeren, die ich dem Titel geben kann, es ist vielleicht das Feature-Completeste, was PT mal hätte werden können, wenn sie diese Idee so weitergedacht hätten, in einer gewissen Art und Weise. Und es fühlt sich an, wie diese Demo mal konsequent auf so ein 4-Stunden-Spiel zu Ende gedacht, auf seine komplette Laufzeit. Weil es auch so viel mehr Räume hat, sehr viel mehr Örtlichkeiten, die sowohl visuelle Abwechslung bietet, als aber auch eine zum Schneiden dichte Atmosphäre, die dich immer wieder überrascht mit einem Klang- und Soundteppich. Und das erste Mal, wo mir wirklich so ein bisschen der Kiefer runtergeklappt ist, wo ich gemerkt habe, so, ach du Scheiße, ich habe so eine Ahnung, wo das jetzt gerade hingeht, war, als ich ganz unvermittelt so im ersten Loop, einfach weil ich in den Settings was ändern wollte, habe ich mal kurz Start gedrückt und habe kurz in den Einstellungen was rumgespielt, also noch in den ersten paar Loops. Und dann bin ich aus dem Pausenbildschirm wieder raus und dann sagt der Narrator so, huch, das war ja seltsam. Samuel stand gerade einfach nur da für wenige Sekunden. Ich war so, Moment mal, dieses Spiel reagiert auf Dinge, die ich tue als ein TM-Gamer in diesem Spiel. Und auch der Narrator reagiert zum Beispiel, wenn ich sehr langsam laufe in dem einen Loop, dann sagt er so, Samuel lässt sich heute sehr viel Zeit auf dem Weg zur Arbeit. Und ich war so, ach du Scheiße. es ist so eine einfache Idee, aber das ist so clever, weil sie dich da so abholt und du immer das Gefühl hast, so du bist der Schmied deines eigenen Unglücks. Und genau damit wird dieses Spiel dich die nächsten Stunden behelligen. Es ist für mich also einer der besten Varianten von PT, die ich jemals gespielt habe.
Mhm. Holy shit. Habt ihr Visage oder Visage gespielt?
Das kommt auch immer, wenn man darüber redet, ne, in dem Zug. Ja.
Fand ich auch schon sehr gut, aber das hier macht das nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ich finde, das ist auch nicht so scare-lastig wie jetzt ein Visage. Also wer
genau,
darauf,
nicht so Jumpscare-Bullshit, exakt.
Genau, also ich muss sagen, ich mochte Visage auch, also zumindest einige Kapitel von Visage sehr gerne, aber das ist halt wirklich purer Grusel. So, da merkst du, alles soll eigentlich dir nur, ist da, um dir Angst zu machen. Und das finde ich, ist hier bei Luto halt ein bisschen anders. Also das spricht anders zu dir. Es ist schon gruselig, es hat eine dichte Atmosphäre, das hast du gerade alles schon gesagt. Aber ich finde, das ist nicht so. Ja, eigentlich genau das, was wir eingangs jetzt schon gesagt haben. Es wirkt per se im ersten Moment gar nicht so wahnsinnig gruselig. Es hat nachher eben seine Momente, aber es geht damit sehr sorgsam um, wie ich finde. Also es macht es sehr geschmackvoll. Und was ich halt auch mag, ist so diese, dass du so im ersten Moment so verloren bist. Also du weißt eigentlich gar nicht, worauf du dich hier einlässt. Und da kommt relativ schnell am Anfang schon so ein zusätzlicher Komplikationsfaktor hinzu, dass du ja nicht nur die Erzählerstimme hast, die im Off spricht, sondern ab und an hast du auch so Anrufe von einer weiteren Stimme, die dich warnt, die dir Dinge sagt, mach das nicht, hör nicht auf ihn, wie auch immer. Und du bist halt total verwirrt, weil diese Stimme, die klingt halt im ersten Moment auch viel, viel bedrohlicher. Die ist so sehr tief und runtergestimmt und kratzig. Und du bist so, boah, okay, weiß ich nicht, soll ich dir jetzt vertrauen? Keine Ahnung. Aber du machst es halt dann ja irgendwie doch, weil du ja gucken willst, okay, wie geht es hier weiter? Wo muss ich hier hin? Ich kann ja nicht die ganze Zeit in diesem Loop gefangen sein. Und dieser Zwiespalt, der zieht sich auch so, finde ich, ein bisschen durch das Spiel durch und finde ich wahnsinnig spannend. Also auch das toll eingesetzt.
Ja, vor allem, weil man dann auch merkt, also auch da wieder der Erzähler reagiert auf diese Telefonanrufe und spricht auch immer erstmal natürlich aus dieser dritten Person. Also er spricht über Samuel und wie Samuels Gedanken in dem Moment vermeintlich sind. Und was dann, wie gesagt, es ist jetzt schon schwer, über dieses Spiel zu reden, ohne in den Spoiler-Part zu gehen, weil wir da euch sehr viel nicht wegnehmen wollen in dem Zusammenhang, was es unfassbar schwierig macht. Und in der weiteren Gestaltung ist es dann so, dass wir immer wieder neue Liminal Spaces oder Impossible Spaces, wie es Björn genannt hat, aufsuchen und dort eigentlich Puzzle lösen. Und man macht dann das, was man immer macht in solchen Spielen. Man versucht erstmal den Raum zu erkunden, sich diese Örtlichkeiten irgendwie einzuprägen. Die sind zum Glück auch nie so riesig im weitesten Sinne. Und irgendwann, weil das auch alles sehr distinkt ist, kennt man sich auch recht schnell aus, obwohl die auch mit dem Fortschreiten des Spielverlaufs immer absurder werden in ihrer Architektur und wie sie sich selber zusammenfügen und dann auch wieder in sich selbst zurückloopen. Das Spiel hat da auch teilweise recht clever immer wieder einen Weg, wie es dich zurücktunnelt, dann nachdem du ein gewisses Schlüssel-Item hast oder nicht. Und auch da dreht es, ich sag mal, vielleicht am Anfang erstmal so an der Stereotyp-Schraube und gibt dir halt da mal so ein gruseliges Geräusch. Wie gesagt, mit Kopfhörern phänomenal gut abgemischt, muss man wirklich sagen. Also der Sound in dem Spiel knallt dir um die Ohren noch und nöcher. Und wenn es irgendwo an der Tür klopft und hämmert wie bescheuert und besessen, dann bist du halt da und bist angespannt und denkst dir, boah, das Hämmern ist in meinem Kopf. Und sprichwörtlich auch dann, wenn du im Pausenbildschirm bist, habe ich dann auch gemerkt, wenn da irgendwo sowas hämmert oder generell mit so Sounds gearbeitet wird, dann zittert auch so dein ganzes Inventar plötzlich und das schwingt dann auch so mit. Und das sind so viele kleine Details, die fallen dir am Anfang vielleicht gar nicht auf. Und wie gesagt, es probiert halt so mit deiner Wahrnehmung des Raums so ein bisschen zu ficken. Es versucht dann immer wieder neue Sachen, das war doch gerade da, jetzt ist es nicht mehr da. Aber nicht auf so einem Level, wie das zum Beispiel auch in Layers of Fear macht, wo das quasi der Weg ist, um Progress zu machen, sondern du hast ganz knallharte Rätsel. Das erste Rätsel, würde ich sagen, oder was man als richtiges Rätsel beschreiben könnte, ist, finde diese Telefonnummer heraus. Dann stehst du vor diesem Telefon und dir werden an so einem Board über dem Telefon ganz offensichtlich gibt's halt A, B, C, D und das sind dann A, das korrespondiert scheinbar mit den Nummern, die ich herausfinden muss und muss dann eben die Örtlichkeit, wo ich gerade bin, erkunden, um mir Rückschlüsse zu ziehen, wie ich diese Nummer irgendwie rauskriege, die ich dann ins Telefon hacke und hoffe, dass das richtig ist. Und allein das fand ich schon ziemlich geil, weil ich hätte nicht mit so einem, ich sag mal, nicht so oberflächlichen Rätselsystem gerechnet und war doch durchaus positiv beeindruckt, dass das Spiel mich mit dieser Atmosphäre die ganze Zeit versucht einzulullen, nicht diese Auflösung hat per Jumpscare und sagt, jetzt ziehen wir dir erstmal wieder, du hast dich erschreckt und jetzt fahren wir wieder zurück, sondern es lässt dich einfach in dieser bedrohlichen Suppe wabern, bis du merkst, naja, hier ist ja vielleicht gar nichts, ich gehe mal meinem Puzzle nach, lala. Und war doch echt angetan davon, wie auch einige der Denksportaufgaben sich aufgebaut haben. Björn, wie ging's dir da in dem Zusammenhang? Du bist ja auch Rätsel- und Adventure-Freund, das muss dich doch dann auch voll gecatcht haben, oder?
Ja, also ich muss sagen, die Rätsel in dem Spiel fand ich wirklich super. Also auch, dass es direkt mit einem angenehmen Schwierigkeitsgrad losgeht. Dass jetzt nicht direkt das erste Rätsel so. Ich hatte gedacht, ich wüsste sofort, was ich tun muss, ja. Bevor du dann erkennst, ach nee, das will dann doch noch mal so ein paar Schritte mehr haben. Also wo du relativ schnell, du siehst so ein paar Buchstaben, dann bin ich so, ja, ich wandle die Buchstaben einfach in Zahlen um und dann kriege ich die Telefonnummer, ja, das funktioniert nicht. Dann hast du halt einen anderen Zettel und dann, ah, okay, die müssen einer bestimmten Sache zugeordnet werden und dann musst du erstmal rumlaufen und die verschiedenen Aspekte davon suchen. Und der eine Teil, an dem ich ein bisschen hing, ist, dass du das Telefon dann auch andersartig benutzen musst, um an einen Gegenstand zu kommen, was im Spiel einen sehr guten Payoff dann auch nochmal hatte, richtig? Muss ich wirklich sagen. Das war ziemlich geil. Aber dass du die ganze Zeit also hier ist es jetzt nicht so ein Loop, den du durchläufst, aber es ist ein kreisrunder Gang, durch den du dann durchgehen kannst. Und dazu bearbeiten, um dann eben auf diese Telefonnummer zu kommen. Und zwischendurch siehst du auch immer wieder so Aspekte, wo ich dann die ganze Zeit damit am Anfang gerechnet habe, okay, jetzt springt mich doch irgendwas an. Und das, was ich an dem Spiel mag, ist, dass es tatsächlich, also ich würde mal sagen, es hat keinen dieser Jumpscares, wie ich sie halt hasse. Ja. Es gibt Momente, wo dir etwas ins Gesicht springt, aber das ist relativ geräuschlos. Also du hast halt so ein paar Effekte oder so, aber du hast nichts, was schreit. Du hast einfach mehr so, auf einmal kommt und es ist auch, du hast, glaube ich, auch nur so einen Moment, wo wirklich etwas vor dir aufploppt und die anderen Male ist, du siehst einfach, wie auf einmal schnell was auf dich zurennt und so, aber es hat keine, es ist kein Stealth-Game oder so. Du hast nicht diese Verfolger-Sachen und dann musst du nochmal Sachen wiederholen. Also du hast keine wirklichen Fail-States in dem Spiel. Sondern wenn es irgendwelche Situationen gibt, wo du in Anführungszeichen irgendwie sterben kannst, dann ist es entweder storybasiert, so dass du dadurch Progress machst, oder es setzt dich dann sofort 2-3 Meter wieder zurück bei Sachen, die halt später noch im Spiel kommen. Will ich jetzt nicht vorwegnehmen, was genau das ist. Aber das mochte ich eben auch bei dem Spiel, dass ich da jetzt keine Sorge haben musste, in irgendeiner Form den Progress zu verlieren. Und ich konnte mich auf das Rätseln fokussieren. Ich musste an keiner Stelle schauen, verfolgt mich jetzt irgendjemand oder muss ich hier wieder hinlaufen und dann, ach ja, okay, jetzt muss ich warten, bis der weg ist und dann kann ich an das Puzzle-Item dran. Sondern es war wirklich auf diese Puzzle fokussiert, aber durch die Art und Weise, wie das Spiel auch, also wie dunkel das dann tatsächlich ist, wie dicht auch die Umgebung dann bestückt ist mit Items und wie es sich halt immer auch verändert. Du erkennst, dass du immer in diesem Haus bist, aber es kommen dann so ein paar Aspekte hinzu und Dinge verändern sich und Sachen werden anders kombiniert und auf einmal kannst du noch tiefer in irgendeinen Keller irgendwie reingehen und auf einmal hast du so einen ellenlosen Gang, der unendlich zu sein scheint mit ganz vielen Türen links und rechts. Und das sorgt dafür, dass die Anspannung hoch bleibt und dann hast du immer mal wieder, und das ist halt scheiße, den ich halt wirklich liebe, immer mal wieder diese Momente, wo sich irgendwas bewegt. Und das ist der Kram, den ich halt wirklich liebe, weil das ist nicht dieses irgendwas schreit mich an, sondern ich bin so ganz vorsichtig und dann bin ich, oh, was war das? Hat sich da was oh mein Gott, ich glaube, da ist gerade irgend so ein nackter Mann lang gelaufen oder halt irgend so ein, ne, du hast immer wieder diese Gespenster, was keine richtigen Geister sind, sondern
einfach nur Leute unter einem Bettlaken.
Ja, genau, ist einfach so ein Bettlaken, wo dann vorne noch mit so einem Post-it ein Smiley drauf gezeichnet ist. Und dann hast du halt sehr viele von diesen Bettlaken-Leuten dann teilweise stehen, die sich aber nicht bewegen. Aber du hast natürlich diese Paranoia. Du hast dann, ich habe Condemned gespielt. So, ich habe da jedes Mal Panik davor und Angst, dass sich gleich irgendwas bewegt. Und manchmal hast du das eben, dass du lang gehst und dann siehst du so ein Bettlaken an dir vorbeihuschen. Oder du willst gerade durch eine Tür gehen und auf einmal siehst du dann, wie sich hinter der Tür so ein Bettlaken davor bewegt und den Weg blockiert. Und du bist so, oh mein Gott. Und das ist dieses kurze, ne, du hast die ganze Zeit Anspannung, aber nicht dieses so richtigen harten Release von irgendwas schreit dich an und der Puls geht plötzlich hoch, sondern es bleibt dadurch in der Anspannung. Du hast immer nur diesen kleinen so, ah, fuck, und dann gehst du damit weiter. Und da liebe ich einfach, wie dieses Spiel mit diesem Luftbefeuchter spielt, weil der auch teilweise in dieser Umgebung immer wieder vorkommt und genau dort platziert ist, wo du permanent lang gehen musst. Der ist immer an so Knotenpunkten platziert, wo du mehrfach lang gehst, und dadurch, dass aber das Leveldesign teilweise halt so ein bisschen verwirrend aufgebaut ist, dass du am Anfang, wenn du in einem neuen Chapter drin bist, erstmal ein bisschen brauchst, um die Umgebung zu erkennen. Und selbst wenn du nachher weißt, wo du lang gehst, es braucht immer lang genug, dass du es wieder vergisst. Das ist, ja, so oft ist mir das passiert. Ich müsste es mittlerweile eigentlich wissen, dass jetzt gerade gleich wieder dieser Luftbefeuchter angeht. Und dann vergesse ich das und dann kommt wieder dieses Scht! Und du bist so, oh fuck. Und das muss ich halt wirklich sagen, das ist halt meisterhaft umgesetzt.
Ja, das klingt alles so banal. Also ich glaube, für jemand, der jetzt Luto nicht selber gespielt hat oder sich jetzt einfach gerade was anguckt, denkt sich, ah, Leute, unter Bettlaken kommen, Leute, wie cheesy kann es denn sein? Das sind ja wirklich die klassischsten Horror-Tropes und Klischees. Und habt ihr drei in der Runde wirklich Angst vor einem Luftbefeuchter? Ja. Ja, weil dieses Spiel audiovisuell so sehr auf dich eindrischt und dich die ganze Zeit in diesem permanenten Zustand des, was ist hier eigentlich los? Und dieser Karotte wird sehr lange vor dir rumgebaumelt, bis du dann mal so vermeintlich den Blick hinter dem, ah, ich verstehe, worum es hier geht, und dann ziehen sie dir noch eine Ebene weg und noch eine Ebene. Also das ist eine Geschichte mit sehr vielen Schichten, mit sehr vielen Layern, wie man das vielleicht auch von den guten Silent Hill Spielen kennt. Hust, hust. Und dementsprechend ist das toll, weil sie dir auch visuell dann immer wieder dieses Wüstenszenario dann mal mit reinbringen. Und du sagst so, warum sind wir jetzt wieder in dieser Wüste? Was hat das mit dem Gesamtkontext zu tun? Warum kommt immer dieser Sandsturm? Hä? Und warum wache ich danach dann immer wieder in dieser Wohnung auf und bin dann wieder in einem neuen Loop im weitesten Sinn? Und ich würde sagen, wir tasten uns jetzt mal zumindest so weit spoilerfrei vor.
Basti, ich sitze ja schon die ganze Zeit am Mikrofon und bin so,
lass mich. Cool. Komm, lass es raus,
Ganz kurz nur zu dem, was Björn gesagt hat, und zwar einmal zu den Scares sozusagen. Und das, was du ja gerade auch gesagt hast, das ist genauso wie mit dem Erzähler. Du siehst diese Dinge, wie zum Beispiel diese Bettlakengeister, wo du halt auch dir im ersten Moment denkst, willst du mich verarschen? Warum soll ich denn davor Angst haben? Es sind offensichtlich entweder Menschen oder irgendwelche Puppen, und darüber ist halt ein Bettlaken. Aber desto weiter du ins Spiel kommst, genauso diese Figur, die du ab und an siehst, die dich immer irgendwie so aus der Ferne mal hier anschaut oder da kurz vor dir wegläuft, das ist so ein minimal korpulenterer Mann, irgendwie sehr blass, und du bist so, hä? Im ersten Moment kann ich den gar nicht so ernst nehmen. Aber mit der Zeit, fand ich zumindest, hat das Spiel das dann immer mehr geschafft, dass du davor dann doch so ein bisschen Angst hattest. Ich hatte auch so einen Moment mit diesem Bettlaken-Gespenst, wo ich halt wirklich laut geschrien habe. Ich muss dazu sagen, ich habe das mit zwei Freunden zusammen im Urlaub gespielt. Also leider nicht mit Kopfhörern, Fauxpas, und genau, generell ist auch schwierig, da eine Atmosphäre aufzubauen. Aber ich saß da und ich habe kurz laut geschrien, weil dieser Scare war einfach sehr gut eingesetzt. Und ich habe mich auch nicht so Jumpscare-mäßig irgendwie verschaukelt gefühlt, sondern ich dachte mir so, nee, well played Spiel. Du hast
den
mich
habt euch verdient.
Genau, genauso wie dieser Lufterfrischer, der dann immer wieder kam. Der eine Kumpel, der da mit dabei saß, der ist sehr, sehr schreckhaft. Und der hat sich schon beim allerersten Mal erschrocken. Ja, du kannst dir vorstellen, wie es später war. Also, das ist, und das Schöne ist, diese Layer bekommt sozusagen ja dann noch eine ganz andere Ebene. Wenn du es dann irgendwann durchgespielt hast und ein bisschen mehr verstehst, dann bist du irgendwann so, oh mein Gott, warum habe ich da jemals gelacht? Warum fand ich das jemals nicht gruselig? Das ist ja fürchterlich. Und dieser Moment ist so toll. Fantastisch. So, und sorry, jetzt muss ich noch einmal zurück zu den Rätseln springen.
Nein, lass alles raus. Wir sind am Jahresende, das kann ich ja, heute.
Scheiß auf Struktur. Was die Rätsel angeht, ich bin da normalerweise sehr picky, was Rätsel angeht. Wenn die mir zu komplex, zu kompliziert sind, ich da zu lange hänge, dann habe ich da eigentlich selten richtig viel Spaß dran. Ich bin auch gar nicht so der Adventure-Spieler beispielsweise. Und ich mag auch.
Das kenne ich, fühle ich.
Sehr gut. Und ich habe auch nichts gegen so diese klassischen Resident Evil-Rätsel, weißt du, wo du so ganz klar so passförmchenmäßig, ah, guck mal, das Dreieck passt ins Dreieck, oh, das Viereck passt ins Viereck. Ich freue mich darüber. Es hat so einen Flow und ich habe da Spaß mit und weiß, dass ich da jetzt.
Square Hole?
Ja, ich weiß, dass ich da jetzt nicht irgendwie krass herausgefordert werde, aber ich bin damit zufrieden. Aber Luto kriegt es irgendwie trotzdem hin, auch wenn die Rätsel da eben komplexer sind und du halt viel, du musst halt super viel Auffassungsgabe haben. Du musst dir wirklich die Umgebung genau anschauen und damit dann kombinieren. Und keine Ahnung, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil die aber auch nie so obskur sind. Also du hattest vorhin dieses Telefon erwähnt und als dieser Moment dann kam, als ich verstanden habe, ah, so löse ich das Rätsel, habe ich direkt quasi an diesen Hinweis gedacht, den man da auch bekommt. Ich verhalte es jetzt auch möglichst vage. Und das finde ich halt so toll. Also auch auf der Ebene hat es für mich richtig gut funktioniert. Das Einzige, was ich bei Luto sagen muss, es gibt manchmal so Where is Waldo-Rätsel, sage ich mal, wo du halt Dinge einfach nur öfter in der Umgebung entdecken musst. Und da war ich schon stellenweise so, oh, hättest du mir auch sparen können, hättest du was anderes machen können. Aber davon abgesehen, was ein tolles Spiel. Ich erlebe das gerade durch euch das zweite Mal. Ich bin so, oh, verdammt.
Das freut mich, das freut mich. Wir werden heute gemeinsam durch dieses Trauma Hand in Hand marschieren, denn Luto ist wirklich einer der besten Narrativen auch im Horrorspiel im Jahr 2025. Und das wirkt am Anfang eben nicht so. Das ist genau das. Das Spiel präsentiert sich im gefühlten Understatement, im Happy-Go-Lucky. Ach, wir haben ja hier eine Stanley Parable-artige Erzählerstruktur, lololol. Und lullen dich da Stück für Stück in jede neue Schicht mit ein und es wird je tiefer du kommst, sprichwörtlich in diesem Spiel, desto schlimmer wird die Gesamtnarrative, desto schlimmer wird das Horrorerlebnis und desto schlimmer werden alle Bestandteile dieses Spiels und es wird auch immer abgefuckter und düsterer und selbst die kleinsten, süßesten Sachen kehren sich irgendwann aufgrund der Narrative in so eine bösartige Sache um, wo du da auch denkst, das kann alles nicht sein, das ist alles so unfassbar schlimm und die Figuren haben das alles nicht verdient. Und wie gesagt, der schönste Fourth Break, der kommt schon relativ am Anfang, wie ich gerade schon sagen wollte, wir stehen jetzt mal so auf unseren ersten Spoiler-Part zu und danach öffnen wir uns hier so ein bisschen weiter. Es gibt so einen schönen Moment, weil wir gerade schon die Rätsel angesprochen haben, wo man eingesperrt wird scheinbar in seinem eigenen Jugendzimmer. Da geht dann hinter einem die Tür zu, ne? Auch da wieder, oh, ist total cheesy und jetzt müssen wir irgendein Rätsel lösen, um da wieder rauszukommen aus dem Zimmer. Währenddessen plärrt dir auf dem Fernsehgerät, welches in diesem Jugendzimmer natürlich die ganze Zeit am Ballern ist, selbstverständlich einer der besten Horrorfilme überhaupt oder einer der Klassiker entgegen, nämlich Night of the Living Dead, ist da einfach komplett in diesem Spiel. Wenn man möchte, könnte man die 90 Minuten vor diesem Fernseher verweilen und sich diesen Film angucken. Gibt sogar ein Achievement, wenn man bis zu dem ikonischen They're coming to get you, Barbara Szene wartet oder so lange braucht, bis man das Rätsel gelöst hat. So ging es mir tatsächlich. War ein bisschen doof, wie du sagst, Where is Waldo? Passiert hier in diesem Jugendzimmer das allererste Mal. Das unterschreibe ich dir, aber das setzt sich trotzdem in einer gewissen Art und Weise in diesem beengten Raum extrem unter Druck. Und das ist auch eine Art, ich sag mal, verstecktes Tutorial für das, was sie dir danach mit dieser Mechanik dann auch später abverlangen, hatte ich so das Gefühl, weil sie dich in diesem sehr engen Raum in diese Where is Waldo Situation stecken und dich dann dasselbe in späterem Spielverlauf so ein bisschen offener und freier auch tun lassen.
Ich wusste am Anfang auch nicht, was ich in dem Zimmer machen soll. Ich habe dann einfach wirklich kurz den Film geguckt, ein bisschen.
Ja, na klar, der ist auch cool.
No. Look at this thing. We still remember. I don't. You know, I don't even remember what the.
Before his brother Isaac got sick, they both used to play in this same way by hiding the monkeys. It seems like a good memory, but for Sam it's more like a bad joke.
Das hat mich aber auch so dran, also ich frag mich, warum das Spiele auch nicht öfter machen, weil das kannst du ja mit so Public Domain Sachen super easy machen.
Stimmt, ja.
Und mich hatte das eben deswegen total an
The Darkness
erinnert, wo ja, ich glaube, in dem war es To Kill a Mockingbird, ne, der da komplett dann eben läuft.
Ich glaube, ja, da kannst du den kompletten Film einfach gucken mit deiner Freundin auf dem Sofa.
Ja, ja, genau. Also das muss ich sagen, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool, als ich ja gesehen habe, so, oh mein Gott, das ist das Night of Living Dead. Stimmt, der ist Public Domain, den können die einfach komplett da draufballern. Let's go.
Ja, richtig. Das ist schön, weil es dir halt so, das passt dann halt auch wieder in der Narrative, ne, weil das halt die Jugendzeit von Samuel scheinbar abbildet. Wir sind in seinem Jugendzimmer und suchen jetzt gerade nach einem Weg raus und das soll uns unter Umständen auch sehr viel über die Figur schon mal erzählen in diesem typischen Environmental Storytelling-Ding, was das Spiel wirklich bis auf Anschlag gedreht die ganze Zeit macht. Und auch hier, das Stilmittel dieses Films, der fängt ja auch so, ich sag mal, gemächlich an, wie es Filme aus der Zeit auch waren. Und dann ist der ja wirklich, dann eskaliert der ja schon innerhalb der ersten 5 bis 6 Minuten und wird sehr anstrengend und sehr laut auch für einen Film dieser Art, ne? Weil ja dann die ersten Zombies schon über den Friedhof wanken und so weiter. Und auch das sorgte bei mir für so ein permanentes Anstrengungsgefühl. Und das war auch dann kehrte sich das von, oh cool, ich gucke Night of the Living Dead zu, oh fuck, ich bin in diesem Videospiel, in dieser Situation, wo dieser Film im Hintergrund läuft und ich irgendein obskures Rätsel lösen muss, von dem ich gerade noch nicht verstehe, was es von mir will. Fuck, ist das stressig, und das sorgt dann auch nochmal für so eine zusätzliche Horrorebene, weil du eben nicht genau weißt am Anfang, was der Titel von dir will. Und wie gesagt, das eskaliert dann in die eine oder andere Situation und irgendwann kommen wir an einen Punkt, ich probiere es jetzt noch so spoilerfrei wie möglich zu suggerieren, wo das Spiel, wie soll ich das spoilerfrei übermitteln, so tut, als würde es wieder von vorne anfangen. Aber nicht, weil du das willst, sondern weil der Erzähler das möchte. Und dabei belasse ich es jetzt auch erstmal spoilerfrei. Und das war so das erste Mal, dass der Fußboden unter meinen Füßen nicht nur weggezogen war, sondern auch schon längst sämtlicher Halt verloren hat. Und ich war wirklich gehuckt und war so, okay, was zum Teufel tun wir hier? Wo führt das alles hin? Und warum müsst ihr da draußen das auch erleben? Aus dem simplen Grund, weil es, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, eines der besten Horror-Narrativen des Jahres ist, vielleicht. Und ich bin sehr froh, dass wir die jetzt an der Stelle schon so ein bisschen für euch ausbreiten konnten. Aber wir müssen jetzt tatsächlich schon nach knapp 40 Minuten für euch in den ersten Spoiler-Part springen. Und es wird noch mal einen zweiten geben. Darauf könnt ihr euch verlassen. Aber wir werden jetzt unsere Erlebnisse schildern und da vielleicht auch ein bisschen sprunghafter als noch vorher von dem ersten Spieldurchgang, den man mit diesem Spiel haben kann und was uns noch für What the Fuck und Genius-Momente im Kopf geblieben sind. Deswegen, die Mutigen folgen uns rein, für alle anderen sprechen wir eine gigantische spielverpflichtende Empfehlung aus für Luto, wer Horror-Narrativen auf diesem Extrem ertragen kann, weil das Spiel hat teilweise auch schon wirklich, wie gesagt, eine schwere Narrative und eben auch vom Horror-Design ist es nicht ohne. Dem sei das Ding wirklich ans Herz gelegt. Spielen könnt ihr das Ganze übrigens auf PlayStation 5, Xbox und PC-Systemen zum aktuellen Stand. Vielleicht kommt auch noch eine Nintendo Switch-Version. Mal gucken. Okay. Und ich sage jetzt einmal ab für unsere Spoiler-Sirene. Die erste von zwei. Wui!
The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform.
So, Freunde, ihr Lieben, habt ihr fantastische Momente oder Anekdoten, von denen ihr gerade zehren wollt oder die euch im Gedächtnis geblieben sind? Basti, ich spiele den Ball gleich mal zu dir rüber.
Oh hast Gott. Lass mich doch erstmal Gedanken machen. Ja, man muss ja sagen, bei mir ist es halt leider schon ein bisschen her wieder, deshalb bin ich gerade im Überlegen.
Ich kann dir gerne noch ein paar Sachen und Steilvorlagen liefern.
Ja.
Also, was ich gerade ja nur verschwiegen habe noch, ist ja, dass wir dann diesem ersten Geist begegnen, ne? Mhm. Dieser Lichtgestalt, auf die du dann so zuläufst und wo das Spiel ja auch wieder diese Barriere aufbaut und deine Spielfigur wird immer langsamer und du musst auch wieder auf den R1-Knopf hämmern, dass die Augen wieder nicht zugehen, ne? Diese Klappen. Und sich dann gleichzeitig, während du auf diese leuchtende Geistererscheinung zugehst, sich dann in diesen schwarzen Balken so Konturen abzeichnen und ich wieder dieses Augenrandgefühl hatte, so, was sehe ich da gerade, während ich angestrengt auf diese Erscheinung zulaufe und eigentlich auf die Mitte meines Bildschirms fokussiert bin und dann dieses Gesicht da hinten auftaucht, hinter der Schwarzblende. Ich bin so, da wirklich Nackenhaare bis hier hoch, Armhaare haben sie aufgestellt. Ich war so, das ist so fucking gruselig auf meinem OLED-Fernseher mitten in der Nacht, wenn dann plötzlich dieser Mann auftaucht und mich anguckt aus dem Spiel. Seid ihr irre? Björn, wie ging's dir damit?
Ich fand das super. Ich habe am Anfang auch zuerst gedacht, oder kurz überlegt, ist das Real-Life-Footage? Bis ich dann gesehen habe, ach nee, das ist einfach nur das ist einfach nur sehr, sehr gut animiert gewesen, eben auch die Augen, die man dann mitbekommt.
Ja, ja.
Und ich muss sagen, es war ja schon so ein bisschen angedeutet, worum es dann ja nachher in der Narrative geht, ne? Vor allem, wenn du dann eben auch sagst, also dieser Warnhinweis am Anfang vom Spiel.
Ja.
Das heißt, als dann so über dieses, ne, er fängt ja dann an und du kriegst einen Text von einer Therapiesitzung, wo er dann eben
richtig
über scheinbar irgendwas redet und eben sagt, so das erste Mal war als, und dann redet er über den Tod seines Bruders, der an wohl sehr früh dann eben schon an Krebs erkrankt ist. Und das ist eben auch so die Beziehung, in der es in dem Kapitel dann ging. Also das heißt, du hast dann diese Affenpuppen, wo man ja dann nachher erfährt, ja okay, die haben die irgendwann zu Weihnachten geschenkt bekommen. und ist sehr viel in der Symbolik eben auf diese beiden Geschwister dann ausgelegt. Und dann erfährst du eben, ah, okay, da gab es dann den Todesfall in der Familie. Für mich war zu dem Zeitpunkt dann aber eigentlich auch schon so relativ klar, dass damit eben so ein Suizidversuch dann gemeint ist. Also das war so auch die erste Verbindung, die ich dann eben da gezogen habe. Und dann wurde auch schon so viel von dem, was im Vorfeld auch von dem Erzähler so gesagt wurde und was du ja auch so, ne, dieses Ankämpfen und dieses Weitermachen dann eben und dieses in der Routine sein die ganze Zeit. Ja. So, da merkt man eben schon, du siehst so diese ganzen Post-its, die da irgendwie hängen und der Spiegel, der irgendwie eingeschlagen ist. So, da, ne, und die Boxen, die man, die so halb da rumliegen und nichts wird eben fertig gemacht. Also da kommt dann schon in dem Moment sehr viel zusammen, aber es ist halt wieder nur so ein kleines Versatzstück zu diesem Zeitpunkt. Und es ist halt schon so dieser Vorbote, weil du ja weißt, ne, es wird ja von dem ersten Mal geredet und du kriegst ja dann eben auch den ersten Geist gefunden als Trophäe, was ja auch impliziert, dass es mehrere gibt und du siehst ja auch am Anfang, wenn du das Spiel startest, siehst du vier Geister und dann ist es schon so, okay, was sind die nächsten Momente, die dann eben innerhalb des Spiels dann folgen? Und das ist ja auch dann so ein bisschen der narrative Aufbau, der dann kommt, dass du so Stück für Stück diese Kapitel abhakst und dann am Ende davon immer ein weiterer dieser Geister, also so wird das eben symbolisiert, ne? Das sind dann Sachen, die ihn zu einem Suizidversuch dann eben brachten. Und die komplette Welt davor, oder ebenso kann man ja sagen, wie das alles aufgebaut ist, und das gibt dann einem immer auch so ein bisschen Hinweise darauf, worum es jetzt eben gerade geht und die Texte, die man dann eben findet. Aber diese kurzen Auszüge, die du bekommst, ne, wo ja dann extra auch das Gesicht eingeblendet wird, oben und unten, und dann der Text drüber gelegt, und es geht eben an dem Therapeuten, dass du eben so weißt, okay, das ist jetzt nichts Gekünsteltes, das ist jetzt keine, so, sagen wir mal, Metapherebene, die aufgemacht wird, sondern hier sagt dir das Spiel eben, wie der Hauptcharakter über diese Vorfälle dann letztendlich mit seinem Therapeuten eben gesprochen hat.
Richtig.
Und da bekommst du immer so diesen Glimmer an Wahrheit so an die Hand, bevor es dann wieder zurück in die Welt reingeht und das Spiel wieder mit dir, ja, wirklich mit dir spielt, mit den ganzen Aufgaben und den Dingen, die eben um dich herum passieren.
The first time was a long time ago, when I lost my brother. We were little, but he always kept an eye on me, even when his health got really bad. The idiot said he had to protect me, and I don't know from what, but I think he did. It was stupid that they tried to hide his illness from me, because Isaac and I talked about everything. I remember I didn't know what cancer was, but I did know that it was a very bad thing, like a monster.
Basti, wann hast du das erste Mal gerafft, dass du dich quasi in einer sehr verkopften Therapiesitzung befindest innerhalb dieses Spiels?
Ja, das ist eine gute Frage, wann genau das eingesetzt hat. Aber ich finde auch, das ist wie so Stück für Stück hast du so entblättert sich die Geschichte quasi, dass du immer mehr mitbekommst, ah, okay, darum geht's hier. Also der Kernbestandteil vom ganzen Spiel ist eigentlich, dass du dich so ein bisschen mit der Geschichte deiner Familie auseinandersetzen musst, weil du halt eben genau diese Trauer bewältigen musst. Das ist ja sogar die Namensgebende, muss man ja sagen.
Ja, Luto bedeutet Trauer, ne? Also es hat mehrere Bedeutungen in verschiedenen Sprachen, aber in Spanisch ist es die Trauer sozusagen, exakt,
ja, richtig. Genau, und das zieht sich ja witzigerweise auch so ein bisschen durch. Du hast ja auch diese Kärtchen, über die deine Mutter dir sozusagen Spanisch beigebracht hat. Dann hast du dann immer so eine Vokabel und weißt dann auch gleichzeitig, ah, okay, das bedeutet das auf Deutsch.
Es ist clever, weil sie damit internationales Publikum auch direkt abholen, ne? Das ist super. super.
Ja, ja, das macht richtig voll Sinn. Ich glaube, das hat bei mir relativ schnell eingesetzt. Also ich finde, das tut ja auch dieser Faszination daran überhaupt gar keinen Abbruch. Also du willst ja sozusagen diese ganzen Fälle aufarbeiten. Du möchtest wissen, okay, was ist denn da passiert? Was hat denn Sam so traumatisiert und so mitgenommen, dass er sich da eben dem Ganzen so verschließt? Und ja, das hat mich auch bis zum Ende hin nicht losgelassen. Also diese Geister, die du meintest, Björn, das ist ja auch so eine Visualisierung von Dingen, die Sam halt einfach unterdrückt hat, die er noch nicht bewältigt hat. Und ja, da weiß ich nicht, war ich sehr schnell.
Ja, die ihn halt wirklich heimsuchen, ne? wie so ein Geist, der dann immer wieder zurückkehrt.
Das kann auch wieder auf mehrere Arten interpretiert werden, weil es geht ja weniger, also so wird suggeriert, um auch vier Todesfälle. Ne? Der Bruder, der Vater, der auch an einem Herzversagen gestorben ist, voraussichtlich irgendeine Herzkrankheit gehabt hat. Die Mutter, die nicht im Bild war. Und das habe ich so ein bisschen daraus gezogen, dass die Mutter vielleicht irgendwie, weil es da auch eine Passage gibt, wo gesagt hat, dass die Mutter sie nicht oder ihn nicht mehr erkennt oder dann irgendwie wirr redet, dass sie vielleicht auch Demenz hatte und dass das quasi das Verhüllte ist, weswegen alle nur noch verhüllt sind und sie ihren eigenen Sohn nicht mehr wiedererkannt hat und überall deswegen die Sticky Notes vielleicht, I guess. Ja. Ja. Also das hat mehrere Layer auch in der Interpretation. Das macht es auch so faszinierend, über diese Art von Spiel zu reden, weil natürlich, es gibt nicht diese eine Erklärung, unter der dann alles so, das ist die Deutungshoheit, sondern du kannst dich da auch ganz frei so ein bisschen entfalten. Es gibt natürlich Sachen, die vielleicht mal mehr, mal weniger interpretierbar sind oder Sachen, die auch ganz klar ausgesprochen werden.
Ja, aber ich meine, es gibt eine Sache, das ist dann, wenn wir die zweite Spoiler-Sirene dann feuern müssen. Ja, weil da richtig. Gibt es, weil du auch teilweise denkst, okay, warum bin ich jetzt hier, warum ist hier so viel Beton? Und das wird dann eben auch erst sehr viel später dann aufgedeckt, aber du hast auf jeden Fall die ganze Zeit genug, um dich erstmal so ein bisschen daran zu orientieren und abzuarbeiten, plus das Spiel hält dich halt wirklich mit dieser Rätselabwechslung auf Trab und macht ja auch diese, ne, also spielt ja auch so ein bisschen mit dir, dass du dann so out of the box dieses lateral thinking dann anwenden musst, um teilweise die Rätsel überhaupt dann erst richtig lösen zu können, dass du es oftmals eben darum auch geht zu verstehen, was das Spiel gerade von dir eben haben möchte. Und was ich eben dann liebe ist, und da kommt ja wieder dieser Stanley Parable Part hinzu, wo du, genau wie in Stanley Parable, da blickst du ja irgendwann hinter die Facette von dem Ganzen. Und auch hier bricht irgendwann, und das passiert sogar relativ früh, also ich würde schon mal sagen, so ab der Hälfte der Spielzeit ungefähr ist das, glaube ich, da bricht schon oder bröckelt so langsam diese vierte Wand runter, dass du auf einmal Elemente von den, naja, sagen wir jetzt einfach mal Entwicklern oder was auch immer diese Sachen hier eben gebaut hat, dass du dann so Level-Trigger siehst, als würdest du hier gerade in so einer In-Engine-Ansicht rumlaufen, dass du irgendwo so ein Viereck siehst, wo du durchgehst und dann steht da, hier wird jetzt der Blitz oder so getriggert. Oder wenn du da jetzt durchgehst, dann startet die Verfolgungs-, dann, ne, dann wird der Geist losgejagt und dann kannst du dem da eben zusehen. Und dann bekommst du, und das war das, was ich vorhin angesprochen hatte, das habe ich so geliebt, weil, ja, du musst am Anfang, um an so einen Hammer zu kommen, der viel zu weit oben an der Lampe hängt, musst du das Telefon benutzen. Weil wenn du nämlich den Notruf bedienst, dann wackelt das Ganze. Und das Spiel sagt dir auch so, ne, hier, ruf Hilfe. Und dann das Erste, was ich auch gemacht habe, war halt diesen Notruf-Button zu drücken. Und dann hörst du auch, dass es vibriert. Aber dann dachte ich, na okay, dann war's das eben. Und erst später bin ich draufgekommen, du musst das mehrfach machen, dreimal, alte Adventure-Regel, dass dann der Hammer runterfällt. Und wenn du später
Adventure.
Und wenn du noch mal, es gibt halt so ein paar Adventure-Rätsel, die das berühmterweise machen. So Zack McCracken musst du am Anfang dreimal klingeln, damit dann der Typ das Baguette aus dem Fenster wirft. Aber du hast dann nachher eine Nachricht von den Entwicklern, die du auch sehen kannst, wo dann eben so steht, dann so, ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu obskur ist, da die den Hammer zu bekommen, indem du dreimal da drauf klingelst. Also wo eben auch schon du genau weißt, da haben die drüber nachgedacht und das hier nochmal so ein bisschen in das Spiel eingebaut. Und das liebe ich halt, dieses hinter die Kulissen blicken, was auch nachher noch sogar thematisch relevant wird, aber eben auch diesen Stanley Parable Aspekt dann nochmal hinzubringen, also hinzuführt, dass du eben siehst, so wird dann teilweise, ne, so wird die Wurst gemacht, so, hier, so arbeitet ein Spiel mit Level-Triggern, hier ist dann ein so ein Spawnpunkt, womit du auch nachher ein Rätsel lösen musst. Du musst dich ja nachher dann an einer Stelle selbst umbringen, damit du dann an dem Spawnpunkt wiederkommst und dann den Level-Trigger, um eine Tür zu öffnen, von der richtigen Seite aktivieren kannst. So, das, das ist halt super geil, so ein Scheiß.
Das Krasse ist, dass das halt alles eingebettet ist in diese Meta-Narrative rund um unsere Hauptfigur Samuel. Wenn wir weiterhin bei diesem Therapie-Narrativ bleiben, wo er dann irgendwann klar wird, okay, wir befinden uns entweder hier in einem Zwiegespräch und der Narrator entpuppt sich ja dann irgendwann auch als teilweise vielleicht Samuel, der sich selbst davon abhalten möchte, tiefer zu graben, als eine Art abgeblockte Innenstimme von dem, was eben im Rahmen der Therapiesitzung wahrscheinlich als Hilfe an die Hand gegeben würde, ne? Also sozusagen, um sich selbst zu helfen und wahrscheinlich auch wie im Rahmen von so einer Therapiesitzung dann vielleicht auch mal die ein oder andere unangenehme Frage stellt und da so ein bisschen reingebohrt wird in einer gewissen Art. Und das ist auch so ein krasses Device, was sie damit eben nutzen und das dann eben beim sprichwörtlichen Abstieg in den eigenen Mind Palace. Das ist das, was Luto eigentlich ist. Wir sind die ganze Zeit in dem Kopf dieser Person, die versucht, mit sich selbst und dem Erlebten sozusagen klarzukommen. Auf dem Rücken einer Therapiesitzung, die wir nie wirklich sehen, sondern wir kriegen die immer nur referenziert oder mal ganz kurz, was Björn als Glimmer der Wahrnehmung so suggeriert bekommen haben. Und dass das dann auch noch in dieser Metanarrative zerfällt und dann das eigene Spiel zerbröselt, weil sich die Hauptfigur so sehr dagegen sträubt, dass wir auch weiter pushen. Das ist auch die Frage, was sind wir als spielende Person eigentlich? Mhm. Sind wir der Therapeut, der bohrt? Was sind wir am Ende des Tages an diesem Controller? Holy shit!
Ja, auch da wird man ja eigentlich immer wieder adressiert, ne? Dass der Erzähler quasi sagt, ja, warum bist du denn so neugierig? Warum willst du denn immer mehr wissen? Du weißt doch genau, dass es dir danach schlechter geht.
And you kept pushing.
Und du machst es trotzdem, ja, genau. Und das gehört irgendwie auch dazu. Es ist auch schwierig, das, glaube ich. Also ich, meiner Meinung nach soll es gar nicht eine einfache Antwort geben, das ist auch ganz gut so, aber was ich halt so toll finde, ist, dass wirklich das ganze Spiel von Anfang bis Ende metaphorisch aufgeladen ist, du in wirklich jeden Ziegelstein irgendwas hineininterpretieren kannst. Björn meinte schon, dass sich nachher irgendwie das Haus, ne, immer mehr verknotet, verändert, aber dann merkst du auch, irgendwann bricht quasi aus der Fassade des Hauses auch immer mehr raus, was eigentlich gar nicht zu einem normalen Haus gehört. Warum sieht es hier plötzlich so nach Schutt aus und warum sind hier irgendwelche komischen Absperrbänder und so viele Fragen, die kommen, die aber auch alle auf irgendeine Art und Weise Sinn ergeben. Und das ist halt das, was ich so fantastisch finde, dass du abgesehen ja auch von dem Erzähler, der ja auch wichtig ist, der ein wichtiges Element ist, wie so Teufelchen und Engelchen auf deiner Schulter, der eine will was Gutes, der andere will was Schlechtes, man weiß es nicht und man ist so hin und her gerissen, aber alles macht irgendwie Sinn, weil egal wie man dieses Haus deutet, Sam ja auf jeden Fall Dinge begraben möchte. Er möchte nicht, dass diese Dinge zutage gefördert werden. Und diesen Kampf erlebt man sozusagen mit diesem Spiel. Und dieser Bruch, den ihr da jetzt auch schon beschrieben habt, dass man wie so einen vierten Wandbruch plötzlich hinter das Spiel schaut, ist, glaube ich, so mit einer meiner liebsten Momente. Ich habe es natürlich auch erwartet, weil ne, die Grundvoraussetzung war, es ist hier so ein bisschen PT, ein bisschen Stanley Parable. Aber ich mag das, wie das nachher wirklich immer mehr zu Bruch geht. Und du immer mehr, du nachher siehst du, da bist du nachher ja wirklich in einem Abschnitt, wo du Dinge siehst aus dem Spiel, seien es Assets, sei es Animationsabläufe, seien es Sounds, dass du unterschiedliche Untergründe hast und dadurch dann die Sounds unterschiedlich sind. Du hast so eine richtige Dekonstruktion des Spiels. Und ich habe oft auch mitbekommen, dass Leute sich da so ein bisschen dran gestoßen haben, dass sie da irgendwie nicht mehr der Narrative folgen konnten oder nicht verstanden haben, wie das irgendwie zusammengehört. Yeah. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber in dem Moment war ich einfach so fasziniert, dass ich mir dachte, nee, ich will alles wissen, bis zum letzten Quäntchen. Und ja, wie gesagt, alles macht nachher meiner Meinung nach auch total Sinn.
Absolut. Ja, das, was du beschreibst, ich würde jetzt sagen mal als Demo-Room, wobei einfach, das wirkt halt so, als hätten Entwickler einfach mal was zusammengeklöpft in so einem Game-Jam und einfach, um die Funktion zu testen, vielleicht der Engine oder so, so klingt dann ne Wasser, wenn die Spielfigur da durchwartet, dass das dann auch noch für verkopfte Rätselmechaniken genutzt wird und da auch weiterhin wieder so mit dir gefickt wird, weil du auch da dann so eine Silhouette von einem dieser Geistererscheinungen, die du zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Mal, du weißt jetzt, okay, das ist die Struktur, ich muss diese Geister finden und dann geht immer wieder ein neues Stück dieses Rätsel, entblättert sich und dann der Geist läuft so eine Treppe hoch, oben durch so eine Tür, und du läufst durch die Treppe so zu, und dann glitscht er einfach durch die Tür, durch die Treppe durch, weil die keine Kollision hat. Und auch das wird wieder vom Narrator so ein Stück weit eingefasst und geframed, der zu dem Zeitpunkt schon völlig abgefuckt ist von dir und deiner Neugier und dich nur noch verspöttelt und mit so einem sassy Ton auf dich herabredet. Übrigens gesprochen von Scott Joseph, haben wir noch gar nicht erwähnt. Den kennt der ein oder andere vielleicht auch als The Emperor aus Baldur's Gate 3, wenn man mal so weit gespielt hat. Der ist auch in vielen, vielen Spielen aktuell, gibt der seine VO ja, Performance zum Besten. Der passt da auch perfekt rein. Also der macht so einen guten Job, dieses am Anfang freundliche und dann immer mehr ins Düstere abgleitende, und auch du ab einem gewissen Punkt du gar nicht mehr weißt, woran du an ihm bist im weitesten Sinne. Das ist so fantastisch. Und ja, also alles an dem Titel weckt Interesse. Also die interessierte Person, da kann man sich wirklich eigentlich Stunden damit beschäftigen und jede Wand absuchen und sich Details notieren und was das für Rückschlüsse entweder auf dich als spielende Person oder auf Samuel als die Figur, die wir angeblich spielen, nach sich zieht und wie sich das dann einordnet in der gesamten Narrative. Und man dann schon merkt so, okay, das ist dieser Abstieg in den eigenen Gedankenpalast. Und alles, was ich hier sehe, ist eigentlich, das sind metaphorische Ebenen. Und alles ist relativ abstrakt und manchmal entgleitet es halt dann auch wieder die ein oder andere Art und Weise, wenn man scheinbar wieder so einen Durchbruch hatte im Rahmen der Therapie. Da möchte ich übrigens dazu sagen, das ist kein Ersatz und auch nicht wie eine richtige Therapiesitzung sich anfühlt, sondern das ist eine spielerische Videospielinterpretation, wie Menschen vielleicht in ihrem Innersten, mit ihren innersten Dämonen damit umgehen könnten. Das ersetzt das nicht und das propagiert das Spiel zum Glück auch nicht. Also, dass das in irgendeiner Art und Weise damit gleichzusetzen ist, sondern es nutzt das als Stilmittel, aber nicht auf eine Art, wo man dann wieder sagen kann, das ist ja pietätlos, das ist ganz wichtig. Das Spiel hat ganz im Gegenteil sehr viel Anstand, sehr viel Pietät und das Corazon, das Herz am richtigen Fleck. Dementsprechend, das soll nochmal an der Stelle nochmal herausgestellt sein, aus meiner Sicht. Das natürlich dann auf diesen Punkt hinausläuft, nachdem man diesen ganzen Schrecken über sich hat ergehen lassen und man am Ende eigentlich das tut, was man schon bei so einer Therapiesitzung, was das Ziel sein sollte, dass man irgendwann wieder mit sich selbst klarkommt, letzten Endes. Und man sich am Ende selbst begegnet, nach allem, was man da so durchgemacht hat, da ist wieder dieses große Gesicht, was einen dann plötzlich anstarrt und man dann ein Gespräch mit sich selber hat, letzten Endes. Ganz, ganz, also im vermeintlichen Finale dieses Spiels, und ich sage vermeintlich aus gutem Grund, weil wir haben noch einen zweiten Spoiler-Part, ihr Leben. Mhm. Und sich dann dieses Balkengesicht wirklich als Samuel vereinnahmt, der quasi von seiner Schuld vereinnahmt wurde, aus meiner Sicht. Also das war so meine Interpretation. Und man dann eben alle Stationen durchgeht. Die Sache mit dem Bruder, die Sache auch mit dem Hund. Samuel hat auch ein Haustier verloren, was ihm sehr, sehr wichtig war. Die Sache mit dem Vater. Und das scheinen dann die Repräsentationen zu sein für diese vier Stationen, die halt entsprechend jeweils für eines seiner großen Traumata im Leben stand, im weitesten Sinne. Und das kann man dann sozusagen, je nachdem, was man für Antworten gibt in diesem Finale, zumindest war das meine Interpretation, dass man sich am Ende sozusagen selbst vergibt und sich nicht mehr selber die Schuld für all das, was einem zugestoßen ist, einredet. Also würdet ihr mir da zustimmen, Björn? Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen und gefühlt?
Also, dass es darum geht, ne, dass das waren diese vier Aspekte, die ihn an den Rand des Selbstmords gebracht haben.
Genau.
Und dass dann diese Routine, diese Alltagsroutine dafür sorgen sollte, so ein bisschen das Ganze eben auszublenden. Also, dass er versucht, eigentlich die ganze Zeit seinen Problemen oder diesen Sachen zu entgehen, dass die ihn dann heimsuchen wie einen Geist und er jetzt nicht versucht, die ganzen Sachen zu bewältigen und zu verarbeiten, sondern das Ganze, so gut es geht, auszuschalten, zu ignorieren. Also einfach nur drauf loszuarbeiten und zu machen und die Tage eben verstreichen zu lassen. Aber weil er das Ganze eben nie so richtig verarbeitet hat, diese Sachen ihn immer und immer wieder heimsuchen. Weil ganz am Ende, wenn du dann auch so das normale Ende dann erreicht hast, dann hast du zwar, okay, du bist auf der anderen Seite wieder rausgekommen, ne? Du hast ja auch so ein Bild in deinem Haus, wo dann draufsteht, da ist so ein Strand oder zumindest so ein See irgendwie abgebildet. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommen wir da eben auch wieder hin und am Ende vom Spiel bist du dann eben da. Und das impliziert für mich, dass er es in dieser Runde wieder geschafft hat, dieser Gedankenspirale zu entkommen. Mhm. Aber danach auch der Text vom Erzähler, also wahrscheinlich von ihm, ich glaube alle Leute, die da, dass sowohl die Stimme in ihm, als auch die Person, die du spielst, als auch die Anrufe und so, dass es eben alles er selber. Das sind so verschiedene Facetten eben von seiner Persönlichkeit. Also, ne, er spielt sich selber und dann hast du die Stimme, die ihn da wieder reinlocken will. Mhm. Und dann eben den Part von sich, der ihn davon abhalten will, der ihm dann einfach wirklich, du machst jetzt den Tagesablauf, du gehst jetzt zur Arbeit und dann gehst du den nächsten Tag zur Arbeit und den nächsten Tag zur Arbeit und immer so weiter. Und er aber natürlich dann die Gefahr läuft, jedes Mal von diesen, ja, Geistern, von diesen Geschehnissen dann eingeholt zu werden in seiner Depression, die ihn dann wieder an den Rand des Selbstmords bringen und er theoretisch in so einem Zyklus dann weiter da eben jedes Mal ankämpfen muss, solange er eben nicht das Ganze tatsächlich verarbeitet, wofür ja auch, glaube ich, eben die Therapiesitzungen dann da sind.
Genau. Und wie gesagt, das Finale dieses Spiels ist ja dann auch wirklich, du hast gerade schon gesehen, diese beschrieben, diese Szene an dem Strand. Dann nimmst du am Ende auch noch von so einer Geisterfigur, wieder von so einem Bettlakenmensch, nimmst du so ein Post-it runter, das hat ein Smiley, ne? Das hast du auch schon ein paar Mal gesehen zu dem Zeitpunkt, aber in dem Fall ist der Kontext ein ganz anderer und der Erzähler sagt, hey, until next time.
Take care, Samuel. Until next time.
Es gibt wieder diesen Cut, du stehst wieder vor deinem Spiegel, du nimmst wieder dieses Post-it vom Spiegel und dann läufst du wieder raus. Und dann laufen so die Credits durch, die Musik ist ein bisschen angenehmer und du merkst, huch, das Haus ist leer. Progress. Er hat's geschafft. Krass. Die Musik wird dann auch etwas aufbauender und etwas erhellender und du bist so, okay, ja, Samuel hat's scheinbar geschafft, das alles hatte Erfolg, wir nehmen uns wieder den Schlüssel vom Tisch, gehen durch die Tür raus und es wirkt wie das gute Ende und wir denken, wir gehen am Ende aus mit einem super guten Gefühl aus diesem Spiel raus und denken sich, krass, dass wir diesen Horrortrip auf dem Weg durchgezogen haben und wir sind glücklich, dass Samuel jetzt scheinbar auch gut geht. Das ist eine wundervoll positive Message. Ich finde das fantastisch, weil Horrorspiele manchmal nicht diesen Absprungpunkt so gut schaffen.
Und halt das mit eben diesem Kaviat von, okay, das wird höchstwahrscheinlich wiederkommen, ne, bis zum nächsten Mal.
So, ja, genau. Aber wie gesagt, kommen wir gleich dazu. Hör jetzt auf, Björn. Genau, also das ist dieser erste Durchgang dieses Spiels. Und da jetzt auch gleich die Frage an dich, Basti. Und ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, es gibt scheinbar noch mehr. Wann hast du gemerkt, dass es dieses noch mehr existiert, Basti? Bist du direkt in Rabbit Hole gefallen nach dem Durchspielen und hast dich ins Internet begeben?
Sehr zeitig danach, auf jeden Fall. Ich hatte aber, so wie es Björn gerade schon angedeutet hat, auch leider so einen kalten Schauer, der mir einmal über den Rücken gelaufen ist, als dieser Erzähler eben genau das sagt, was du vorhin erwähnt hattest.
Until next time.
Until next time. Ja. Da war ich so, okay, irgendwas ist doch nicht ganz richtig. Und klar,
das fühlt sich komisch an, ne?
Das Ende war dann ja eigentlich sehr positiv und sehr schön, aber irgendwas hat mir nicht gefallen. Und dann gab es da auch noch so Dinge, die ja passieren, die wir ja auch schon ein, zwei Mal angedeutet haben. Du hast mich vorhin nach einem meiner Lieblingsmomente gefragt. Ich habe ja nebenbei, ehrlich gesagt, ich habe ja nebenbei noch mal ein bisschen Gameplay laufen gehabt. Eine Szene, die ging mir sehr doll unter die Haut und das gehört eben dazu. Ich hatte das vorhin erwähnt, da läuft manchmal so eine blasse Gestalt herum, so ganz leicht korpulent und manchmal von der weg. Manchmal guckt er über ein Fenstersims oder so und du bist die ganze Zeit so, hä, was ist das? Eklig, geh weg. Aber der macht halt bis zum Ende hin nicht so richtig Sinn. Du kannst den nicht einordnen, du kannst den nicht zuordnen. Und es gab einen Moment, wo das sehr viele Fragen aufwirft. Es gibt so Rätsel, die passieren quasi auf einem separaten Bildschirm in der Spielwelt.
Holy fuck, ja.
Und da gibt es einen Moment, da spielst du so ein Hangman-Spiel, wo du quasi ein Wort vervollständigen musst, ohne dass sich das Strichmännchen am Galgen sozusagen vervollständigt, also du nicht zu oft die falschen Buchstaben wählst. Und dafür musst du halt diese Bettlakengeister dir suchen, die haben dann so Buchstaben über dem Kopf und du musst da die richtigen Wörter zusammensetzen. Wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, also das Ganze passiert auf einem Schwarz-Weiß-Bildschirm, Röhrenfernseher in einem Raum im Keller, und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, irgendwann hörst du eine Tür aufgehen und sich schließen. Und da waren wir schon so, hä? Was war das? Das ist komisch jetzt. Naja, dann geht das Licht aus. Und du bist so, hä? Ja, das ist jetzt auch komisch. Aber gut, ist ein Horrorspiel, gehört ja so. Und dann irgendwann geht das Licht wieder an. Die ganze Umgebung ist so in Rot getränkt und du siehst eigentlich nur links auf dem Tisch neben diesem Röhrenfernseher, auf dem man die ganze Zeit dieses Rätsel gelöst hat, steht plötzlich eine männliche Figur. Man sieht noch das Gemächt halb im Bild. Und wir waren einfach nur so, what the fuck is happening? Was soll das denn jetzt? Weil das passt einfach noch nicht zu dem, was du bis dahin erfahren hast.
Richtig.
Also finde ich zumindest. Auch nicht mit viel Interpretation unsererseits. Wir sind da zu keinem Nenner gekommen. Und das waren eben die Dinge, die wir dann am Ende immer noch im Hinterkopf hatten, wo wir so waren, okay, das Spiel war fantastisch, aber wir verstehen diesen Aspekt nicht.
Diesen Aspekt, genau. Das ist krass, dass trotz all dieser Mindfuckery und trotz all diesem Entzwiebeln der Geschichte, dass das auch bei mir ist so hängen geblieben. Und ich war so ähnlich wie du, Basti, in der Runde, wo du es dann auch erlebt hast. Ich konnte das auch nicht ganz einordnen und hätte auch beinahe vielleicht keinen neuen Durchgang gestartet, wenn mein Interesse da nicht so groß gewesen wäre. Und deswegen, liebe Freunde da draußen, der zweite Punkt der Warnung und jetzt auch nochmal mit deutlichem Fokus auf die Inhaltswarnung, weil jetzt wird's richtig düster und ihr habt Luto nicht in Gänze erlebt, wenn ihr Luto nicht zweimal gespielt habt. Das möchte ich gleich vorneweg schicken. Also in bester Silent Hill F-Manier ein weiteres Horrorspiel, was das Medium Videospiel und auch den inhärenten Drang von allen Horrorspielfreunden nutzt, Spiele noch ein weiteres Mal durchzuspielen, um da mehr rauszuziehen, als Matchball verwandelt, um noch mehr Geschichte zu erzählen. Also das ist eine ähnliche Art von Darreichungsform, die ihr hier erwarten könnt. Deswegen bitte, 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 lasst euch das nicht von uns wegnehmen, wenn ihr Interesse habt. Seid aber gewarnt, denn spätestens in dem, was sich Luto in seinem Finale quasi offenbart, versteht man, warum da plötzlich eine 18 auf der Spielverpackung drauf prangert und man ist so, ach du liebe Zeit, das ist ja, ja, also wenn ihr diese Art von Spiel mögt, dann rein da und wir gehen jetzt rein in den zweiten Spoiler-Part dieses Podcasts. Juhu!
The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform.
Ich hatte ja erwähnt, dass ich sehr dankbar bin, und Basti, du hast das ja auch bestätigt, dass das Spiel nicht so absurde Scheißrätsel hat und nicht so sehr diese Adventure-Game-PT-Logik verfällt und man ist alles ist ein Mysterium. Und umso dankbarer war ich dann doch auch hier wieder, Luto schafft's auch da, mich wieder einzulullen, wie abgefuckt und crazy durchdacht die Scheiße ist, die du tun musst, um in das besagte Chapter X zu kommen. Denn das Spiel unterteilt sich in Kapitel, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ist auch egal. Die machen aber auch in ihrem Kapiteltext dann später Sinn, weil die sind nämlich auch nochmal, wenn du sie beim zweiten Mal spielst, ein so unfassbar düsteres Detail, was dich nur traurig macht. Aber Chapter X ist das, wo man quasi hin will. Und in bester Silent Hill-Manier musst du 9 Dinge finden, 9 rote Polaroids, weil du, wenn du es auch richtig machst, schon bei deinem ersten Spieldurchgang an eine Tür kommen kannst, die dir einfach verschlossen bleibt. Und auch der Narrator sagt, Moment mal, also hier gehen wir gar nicht lang. Und du merkst einfach, huch, da sind 9 Aussparungen. Und irgendwann merkst du, okay, 9 rote Polaroids müssen gefunden werden. Und das Spiel da ab Minute 1 in deinem zweiten Durchgang mit deinem Wissen aus dem ersten Durchgang spielt. Wir haben es schon erwähnt, das Rätsel mit dem Hammer, wo wir die SOS-Taste auf dem Telefon drücken müssen, damit er runterfällt. Dieser Hammer wird an einer Stelle verwendet. Und ich bin tatsächlich in meinem ersten Spieldurchgang, hatte ich die zweite Stelle nämlich in diesem Glitch-Abschnitt auch gefunden. Stand wieder vor diesem Balken und war so, ha, ich hab den Hammer ja gar nicht mehr und hab mich natürlich wieder umgedreht und war so, ja, und hab das erstmal wieder weggeschoben und erst bei meinem zweiten Durchgang, als ich mich dann auch eingearbeitet habe in die Materie, wurde mir klar, ich brauche diesen Hammer und ich werde ihn nicht einsetzen, weil ich weiß ja die Telefonnummer schon, das heißt, ich kann das ganze Rätsel skippen und von da ausgehend in das Rabbit Hole gestürzt. Und ich fass mal kurz zusammen, was wir machen müssen, weil das ist wirklich PT-Bullshit noch und nöcher. 9 rote Polaroids müssen gefunden werden. Das heißt, wir sammeln den Hammer ein und verwenden ihn ganz, 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 ganz viel später im Glitch-Chapter erst. Wir laufen an einer Stelle, wo es mal, wenn wir die Treppen runtergeht und dann so einen Glitch gibt, laufen wir anstatt die Treppen weiter runter, die Treppen weiter rauf und das für sehr lange Zeit. Sehr lange Zeit, bis dann eben auch verstörende Bilder und auch hier wieder die rote Farbe und diese körperliche Gestalt von diesem korpulenten Mann uns wieder begegnen, immer nur in Körperteilen, die teilweise entweder verdeckt sind oder es ist alles so überdimensional groß, dass es einfach nur weird und saugruselig wirkt. Das nächste Mal ist es, dass wir einen anderen Weg finden müssen in diesem Chapter, was Björn schon erwähnt hat, wo man diesen Türknauf finden muss, um eine andere Tür zu öffnen. In diesem zweiten Fernseherabschnitt, den Basti gerade schon angesprochen hat, wo wir das Hangman-Spiel spielen, dort musst du einen Geist, einen speziellen, verschwinden lassen und danach nochmal, nachdem du das mit dem Fernseher gemacht hast, dann dahin und dahinter ist dann auch ein Polaroid. Es gibt noch einen Abschnitt, wo du dich durch 20 Türen durchglitschen musst, sprichwörtlich, wo du einfach durch die Türen durchgehst, durch eine Tür, die du erstmal, wo es nicht so aussieht, als könntest du durchgehen, und dann geht's doch, und dann öffnest du noch 20 weitere Türen. Das hat schon was so Metal Gear Solid-artige Elemente. Später gibt's noch ein Minispiel, da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber geredet, mit diesem, wo du vor den Spinnen wegrennst. Auch da musst du vorher erst noch diese Karte nutzen, anstatt des Herzes von deinem Vater, um das zu triggern, was auch absurder Kram ist, um dich dann eben in diesem Spinnen-Minispiel eines anderen Herzens zu ermöglichen. Ey, Leute, die es gespielt haben, für die macht Sinn, für alle anderen, das gerade nur noch wirr. Aber hey, ihr seid im zweiten Spoiler-Part, das ist schon okay. Und im Glitch-Chapter sind sowieso, glaube ich, insgesamt 3 Polaroids verstreut, weil du da noch einen Papierschlüssel finden musst für eine Papiertür, die aufgemalt ist, den Hammer verwenden und dann auch noch diese Geister per Knopfdruck entfernen, um dann von dort aus wieder zurückzugehen. Und das war der Oberknaller, sich dann 5,5 Minuten in die Schwärze, in die Tiefe fallen zu lassen, um dann unten aufzuschlagen und das letzte Polaroid zu sichten. Und wenn du das alles zusammengetragen hast und das ist so abstrus und absurd, dass das selbst PT in den Schatten stellt, weil das nur mit Internet-Hive-Mind zu lösen ist, und ich habe das natürlich auch nicht alles selber gefunden, deswegen, ja, das Internet hat auch mir geholfen, wie jedem anderen da draußen auch, tut jetzt nicht so. Und dann gehen wir in das Chapter X und du bist schon so, okay, das ist ja schon wieder auf so einer Meta-Ebene, wir sind durch diese Fuckery durchgegangen, wie diese Figur uns daran hindern will oder die Therapie verhindern will, indem es so schwer wie möglich macht, sich diesen Dingen zu stellen. Was ist so schrecklich, dass Samuel das auf diese absurde Art und Weise in der Gesamtstruktur dieses kompletten Spiels vergräbt? Warum dürfen wir nicht nach Chapter X, ne? Das ist so ein bisschen, wir gehen nicht nach Ravenholm mäßig. Und das, liebe Freunde, ist so zornig und so düster und so tragisch. Es ist eher tragisch, weil die Figur von Samuel, der wurde so richtig, richtig, richtig übel mitgespielt. Denn was wir im Laufe der Spielzeit schon über Samuel erfahren, ist, dass er ich hatte ja schon gesagt, ein Kreativer ist. Ne? Zeichnen irgendwie, auch hat eine Karriere als Filmschaffender angestrebt, hat Skripte geschrieben. Da gibt es immer wieder Querverweise auf das Filmen von Dingen. Und Samuel hat eben auch versucht, dieser Liebe in seinem Leben nachzugehen, und wie alle Kreative da an zwei Dingen scheitert, Geld und Funding. Das ist beides das Gleiche, aber ihr wisst, was ich meine. Und so schlimm wie das ist, es hat Samuel dann, und das erfahren wir eben in diesem Chapter X, auch aufgrund seiner eigenen sexuellen Präferenzen in eine Richtung getrieben, wo er sich selbst prostituiert hat. Das an sich ist erstmal im weitesten Sinne nichts Schlimmes, es ist nichts, was man vielleicht machen sollte, um irgendwie seinem kreativen Habitus nachzugehen, aber das ist Samuel einfach passiert und er ist da so reingerutscht, wie man das auch vielleicht aus anderen Filmen oder Spielen kennt, und hat sich dann eben entsprechend immer mal wieder auf Männer eingelassen, die ihn entsprechend dafür bezahlt haben. Ihr könnt euch schon vorstellen, worum es da geht. Das Ganze ist dann aber in eine Situation eskaliert, die Samuel so sehr seelische Narben zugesetzt hat, dass das dann den Gesamtkontext dieses Spiels nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung kippt. Und ich glaube, es ist am einfachsten, wenn ich jetzt diesen Brief, den er dann final an seinen Therapeuten geschrieben hat, einmal vorlese, damit wir alle davon einen Eindruck kriegen und dann vielleicht unsere Gedanken dazu entsprechend einmal hier noch darbieten können, um da uns da auch so ein bisschen auszutauschen. Wie gesagt, am Ende erhalten wir quasi einen letzten Brief, den Samuel an seinen Therapeuten geschrieben hat, mit Informationen, die er ihm nicht persönlich sagen konnte, einfach, weil das einfach auch nicht über sich gebracht hat, in welcher Art auch immer. Und ich lese euch jetzt mal kurz vor, das Ganze wird in Englisch sein, und dies nochmal die letzte Warnung als Absprungpunkt. Jetzt kommt harter Tobak und der quasi finale Plot-Reveal. Okay, los geht's. I'm sorry, but I couldn't tell you in person. At the time, one night, I met up with a man, just as I had already met up with many others. It was something habitual that had turned into a sort of sinister routine, so it was not a special situation. He insisted on taking me to an abandoned construction site. It was like his thing, fucking among the rubble. And I accepted. Obviously, he paid well. He brought a huge amount of alcohol with him, and as exaggerated as it seemed, it never crossed my mind that maybe it was too much for two people. We put on some music and started drinking and fooling around. I was having a good time. At some point in the night, the radio went off, and that was when I realized there were several men around, drinking and watching us from the darkness, naked. I got up, suddenly scared. I think I screamed. I tried to gather my clothes desperately while asking for explanations, but they were all still and silent until someone grabbed my arm tightly. I hit him, and some of them laughed. After that, everything happened very fast. They did a lot of things to me, and contrary to what it might seem, from everything they forced me to ingest, I remember everything. At some point during the night, I realized I had been left alone among the rubble, and I stayed there, lying down, until dawn. There's one thing that bothers me that I can't understand, because after everything that happened that morning, the only thing I could think about was that I have never smelled cement before. It has no smell. Zusammengefasst nochmal auf der deutschen Tonspur, einer seiner sexuellen Stelldicheins ist so hart eskaliert und Samuel wurde eben Opfer von einer angedeuteten Massenvergewaltigung, die selbstverständlich natürlich so dermaßen seelische Narben hinterlässt und dann stellvertretend alles erklärt, was in diesem Spiel eigentlich passiert. Und sich davon ausgehend die Gesamtnarrative, die Bildsprache und alles, was dann so in dieses Spiel hineincreept, der Sand, die Ketten, der Zement, dieser nackte Mann, diese Figur und alles, das gibt noch mal ein so, so brutal anderes Schlaglicht auf dieses Spiel. Wir hatten jetzt schon mehrfach auch Silent Hill 2 erwähnt, ne? Die neuen roten Tafeln ist ein sehr schönes Hutziehen davon. Und es wirkte für mich dann so in seiner Gesamterzählung, wie als hätte man Silent Hill genommen und sich tatsächlich mal ernsthaft auf die tragische Figur, wie sie auch eine Angela in Silent Hill 2 zum Beispiel ist, wirklich konzentriert und darum eine Narrative gestrickt. Aber wie gesagt, nicht voyeuristisch, nicht irgendwie in einer Art und Weise, wo du sagst, sie sind dem Thema nicht gerecht geworden, sondern der Weg dahin ist so steinig und so lang, dass du wirklich nur noch tiefstes Mitgefühl für diese Figur von Samuel hast. Und das ist krasser und auch harter Tobak und echt, echt übel. Also es ist wirklich eine der krassesten Narrativen, die ich seit langem überlebt habe. Überlebt ist, glaube ich, ein bisschen zu hart, aber ja, guter freudscher Versprecher an der Stelle. Ich spüre die Stille hier in der Runde. Ich möchte sie gern zerschneiden. Basti! Möchtest du was sagen?
Schöner Bruch, Basti! Ja, also ich versuche mich gerade zurück zu erinnern, als wir das erlebt haben. Und wir haben es ehrlich gesagt auch in einer Zusammenfassung dann uns angeschaut. Also wir haben uns einmal noch mal eine komplette Zusammenfassung der Story gegeben bis zu Chapter X, weil wir dann gemerkt haben, ah, okay, da ist wirklich noch was versteckt. Und dann waren wir so, nee, warte mal, wir gucken erst mal, wie kommt man denn dahin? Dann haben wir uns dazu auch noch mal ein Video angeguckt und dann diesen komplexen Weg durch irgendwelche Türen glitschen, du hast es gerade schon zusammengefasst. Und da waren wir halt auch so, was soll das denn? Was zum Teufel? Da kommt doch kein Mensch drauf. Und dann dieser Moment, als eben diese Story aufgelöst wird und alles Sinn macht, alles irgendwie als Gesamtkunstwerk irgendwie verständlich wird. So, ich weiß, dass ich da mit meiner lieben Ex-Game-2-Kollegin Nasti saß, wir haben das zusammen gespielt und wir dachten uns einfach nur so, ey, was ist das für ein geniales Spiel. Also gleichzeitig geht's halt mega doll unter die Haut. Du denkst so, puff, ey, was sind das für Themen, die hier angesprochen werden? Gleichzeitig ist Sam dadurch halt auch so super gut nachvollziehbar, also wie das alles passiert. Zum Beispiel gibt es ja diese Therapiesitzungen, die so als Skript auftauchen, die hast du ja vorhin auch so schön bildlich beschrieben. Und da gibt es ja auch ein Kapitel, wo das Skript eigentlich weitergeht, aber es trotzdem eine Ablende gibt. Und du bist so, hä, warte mal, da stand noch gerade irgendwas, aber das wird gar nicht, da wird gar nicht drauf eingegangen. Und das ist halt genau das, ne? Er ist halt quasi da und er möchte das verschweigen. Und das trägt halt sozusagen auch die ganze Spielwelt ja eben mit sich. Dieses in sich zusammenbrechen, dieses Spiel möchte dich eigentlich davon abhalten, diese Information zu erlangen. Und auch die Art und Weise, wie dieses Kapitel halt eben versteckt ist. Es macht Sinn, weil Sam sich diesem letzten Dämonen nicht stellen möchte. Du denkst eigentlich am Ende von Duto, okay, er hat es geschafft. Er hat die schlimmsten Dinge ja aus seiner Vergangenheit jetzt mittlerweile konfrontiert und hat damit irgendwie Frieden geschlossen. Aber es stimmt leider nicht ganz. Und da ist halt noch ein viel, viel tieferer, viel tiefer sitzender Horror sozusagen. Und ja, also wir waren wirklich nur, wir waren baff, wir waren bewegt, aber auch unglaublich fasziniert von diesem Spiel. Und dachten uns, ey, wir müssen das in die Welt schreien. Jeder muss davon erfahren. Also Wahnsinn, wirklich.
Hat für uns funktioniert.
Sehr gut.
Björn, wie ging's dir damit, mit diesem Mindfuck? Ich weiß noch, wir hatten ein Gespräch, wo du mich gefragt hast, ah, Luto hat aber schon nur ein Ende, gibt's kein alternatives Ende. Und ich bin da so, wie kommuniziere ich das jetzt, ohne ihn zu spoilern?
Ja, ich hab's dann noch einmal einen Durchgang gemacht, habe mir dann natürlich auch angesehen, okay, was muss ich machen, um diese neuen Polaroid-Bilder zu bekommen. Mhm. Und das, was ich eben vor allem auch mag, ist dann nachher die Realisation, dass diese Polaroid-Bilder halt auch Abbildungen von diesem Abend eben sind.
Von dieser Nacht, ja.
Und auch, dass dann, wenn du zu diesen Polaroid-Bildern hingehst, meistens halt auch immer irgendwelche so kompletten Figuren oder Hände, Beine zu sehen sind. Und bei dem allerletzten, wo du eben auch diese 5,5 Minuten da reinfällst, wo ich mal denke, dass das impliziert, dass nachher so, das war diese so 5,5 Minuten, das war vielleicht das, was es dann am Ende gedauert hat oder so, weiß ich nicht, aber das war so das, was
vielleicht
ich da eben...
Das, ja, oder wo das vielleicht auch sein Gehirn so eine Abblende gemacht hat und dann ist er irgendwie wieder...
Ja, genau, wo es einfach so für diese Zeit hat er es so versucht dann eben auszublenden. Und weil du wachst dann halt auch in einem Käfig auf, wo eine Kamera auf dich gerichtet ist und dann hast du wirklich so 4 riesige nackte Männer, die um dich rumstehen und dann sammelst du eben das letzte Polaroid auf und dann gehst du auch nochmal drüber und siehst, oh, hier liegen überall Alkoholflaschen, hier liegen überall Zigaretten, du hast bei einem davon liegen eben auch gebrauchte, zugeschnürte Kondome eben rum, also... Und genauso wie natürlich auch dieses, ne, eher auf den Zement anspielt, dass dann auch klar wird, so deswegen, du hast dann, je tiefer du im Spiel reingehst, desto mehr wird von der Umgebung, auch von diesem, von dieser Baustelle, von diesem Zement eben auch eingenommen, dass das irgendwo durch die Wände so durchdringt und du gegen Ende vom Spiel nur noch in dieser Ebene unterwegs bist. Also das muss ich sagen, fand ich halt wirklich sehr gut umgesetzt. Vor allem, weil, wenn du das weißt, dann ist es halt irgendwie so super offensichtlich. Dann redet das Spiel irgendwie schon die ganze Zeit darum und ich meine, bezüglich seiner Sexualität hast du ja schon relativ am Anfang den Hinweis, dass wenn du in seinem Kinderzimmer
spätestens
bist.
Im Jugendzimmer kriegst du, wenn du da mit offenen Augen durch das Zimmer rauscht, bist du schon so, ah, okay.
Ja, genau, dann fällt da dieses Corkboard fährt dann eben runter und dann hast du hinten so da eben irgendwelche halbnackten Männer oder so dann hängen. Und dadurch, dass das hinter dem Brett war, impliziert das natürlich auch, dass das so ein bisschen was Geheimeres oder wo er sich vielleicht dann eben auch für geschämt hat oder so. Und ich meine, das merkst du ja auch in dem Text, der dann, weil er spricht dann nochmal mit seinem Therapeuten und dann kommt die innere Stimme, die dann die ganze Zeit immer ihn noch so klein redet und dann eben sagen dann so, ja, ich hab das halt für das, hat jetzt keine Zeit mehr gehabt, irgendwie meinem Filminteresse und der Kunst irgendwie zu folgen und dann so eingeblendet, aber du hast trotzdem einen Weg gefunden, das zu genießen, ne, und das ist, das muss ich halt wirklich sagen, bringt das halt sehr gut rüber, auch diese inneren Konflikte davon. Plus, was ich halt auch mag, dass es auf dieser Stanley Parable-Ebene das Ganze auch so ein bisschen impliziert von, je tiefer du dann eben in dem Spiel gräbst, desto mehr machst du dir vielleicht auch die Illusion bei diesen Spielen kaputt. Dass du am Anfang eben so, hier sind die ganzen Taschenspielertricks und dann am Ende erklärt dir das Spiel das Ganze. Und dann wirkt das vielleicht nicht mehr so besonders oder so. Jetzt hast du halt dieses Wissen erlangt und du kannst dieses Wissen nicht mehr ablegen. Das ist jetzt da. Jetzt weißt du, wie das Ganze gemacht wird. Jetzt weißt du, was es irgendwie schon mal gab. Jetzt weißt du, was aus dem Spiel teilweise entfernt wurde. Und das ist dann da. Das ist dann etwas, was du eben nicht mehr ausblenden kannst, außer du vergräbst eben so Sachen so tief, dass du da diverse Aufgaben eben machen musst, um das überhaupt zu finden. Also das muss ich sagen, das war so eine Sache, die sich thematisch, finde ich, dann nochmal sehr so rund abgeschlossen hat mit allem, was das Spiel eben so aufzeigt.
Ich frage mich aber auch gleichzeitig, also es muss ja irgendjemand gegeben haben, der diese Rätsel das erste Mal gelöst hat, also der das Chapter X gefunden hat, der alle Puzzle
Teile. Also das war Internet zusammen. Ich habe da die Foreneinträge auch
gefunden. Wie bei PT. Das war derselbe Effekt.
Ich habe die Foreneinträge gefunden, wo Leute dann gefragt haben, weil den Raum kannst du eigentlich relativ leicht finden, weil das am Ende auch so ein Zusatzrätsel ist, wo du wieder so mit so einem Bildschirm interagierst und dann musst du einen Roboter zu dir holen und dann siehst du diesen Schlüssel, der so ein Dreieck hat und vorher bist du an der Tür vorbeigelaufen, wo so ein Dreieck drauf war. Und das heißt, direkt nach Release haben Leute halt den Raum gefunden mit Chapter X Und dann haben sie natürlich online geschrieben, hey, ich habe hier schon das Polaroid-Ding gefunden, ich habe das gefunden. Und dann hat das, glaube ich, so ein paar Tage gedauert und Leute hatten dann eben alles raus. Weil du hast ja zumindest ein paar Hinweise da drauf vom Namen. Also wo es dann, was es so ungefähr damit irgendwie zu tun haben könnte. Und manche von denen, also gerade auch gegen Ende, finde ich, kann man jetzt schon legitim finden. Also zum Beispiel diese Puzzlebox, das ist als Rätsel präsentiert. Das finde ich jetzt auch sehr cool, dass du dann die Wachsmalstifte, die Farbe dir merken musst. Dann gehst du an so einer Wand, wo überall so Kindermalereien sind und darin musst du dann mit dieser Farbe die Zahlen, die versteckt sind.
Genau, um dann den Papierschlüssel zu erhalten.
Genau, dann kriegst du so einen Papierschlüssel, kannst du so eine Tür aufmachen und dahinter kriegst du eben auch Polaroid. Das ist so zum Ende hin, finde ich, nochmal so eines, wo ich das Gefühl habe, damit wollen sie dir so zeigen, ah, okay, hier gibt's irgendwie ein bisschen mehr. Und auch die Tür, das, was Benny ja gesagt hatte mit dem Holz,
genau,
dass du den Hammer brauchst. Ich finde, das ist auch eine Sache, auf die kann man dann irgendwie kommen. Dass du jetzt, dass du durch 4 Bilder durchgehen musst und dann nach dem 4. Bild ist irgendwie so ein Hai. Und um den Hai zu aktivieren, musst du vorher in Chapter 3 oder so ein Loch in der Wand geguckt haben, um das Ding zu sehen. So, ja, kann man dann irgendwie machen. Aber ich glaube zum Beispiel auch durch die Tür oder so zu klippen, da wäre ich halt im Leben nicht drauf gekommen. Mhm. Also da finde ich, da muss es schon, das soll schon so Community-getrieben sein, dass dann Leute eben gemeinsam arbeiten, um das rauszufinden.
Ja, was, ich finde das auch charmant.
Ja, voll. Also was ich eigentlich meinte oder worauf ich hinaus wollte, war auch, ich finde das auch wahnsinnig charmant. Ich finde das auch vollkommen, also ich finde es auch einfach sehr mutig, diesen Teil des Spiels so doll zu verstecken. Gleichzeitig bin ich aber so, wenn ich das jetzt sehr früh gespielt hätte, keine Ahnung, hätte ich ein Pressemuster oder sowas gehabt und hätte das vor dem Internet Hive Mind gespielt und hätte quasi dieses Ende nie entdeckt, weil, keine Ahnung, hätte ich ja nicht nachsuchen können, hätte ich keine Hinweise bekommen. Ich weiß nicht, ob mir das Spiel dann dermaßen, also ob mich das so umgehauen hätte, wie es das jetzt hat. Also ich könnte mir vorstellen, so wie ich normalerweise ticke, dass ich dann so am Ende bin. Also ich fand ja auch schon das erste Ende gut. Ich hatte meine offenen Fragen. Aber ich glaube, wenn ich nicht den Ansatz gefunden hätte, wie ich auf dieses letzte Geheimnis komme, hätte ich wahrscheinlich mit dem Spiel abgeschlossen und wäre wahrscheinlich auch nicht mehr drauf gestoßen. Und ich glaube, das hätte das Spiel dann schon noch mal schlechter gemacht in der Nachbetrachtung.
Das stimmt, aber manche Spiele entziehen sich einfach da vielleicht auch so der journalistischen Review-Periode auf diese Art und Weise und belohnen dann diese Mindfuckery. Ich meine, das ist ja auch nicht das erste Spiel, was das auf diese Art und Weise macht. Yoko Taro ist dann mal ein gutes Beispiel. Du fängst es einfach noch mal an. Dann wäre halt irgendjemand wäre dann irgendwann noch mal durch dieses Spiel gelaufen mit vielleicht offeneren Augen. Und wie Björn schon gesagt hat, irgendeiner hat ein Polaroid gefunden. Ich glaube, es gibt einfach mittlerweile so eine Selbstverständlichkeit, dass du dich aufs Internet irgendwie verlassen kannst, wenn die Masse, die du ansprichst, dafür geeicht ist. Und das meine ich auch. Und da sind ja Horrorspielfans wirklich prädestiniert dafür. Wir lieben es, Spiele nochmals oder mehrmals durchzuspielen. Und dass das mittlerweile auch zu so einer Tugend erhoben wird und viele Horrorspielentwickler das verstanden haben, dass man damit auch narrativ spielen kann, das als narratives Tool nutzen kann, um noch mehr die spielende Person zu belohnen dahinter. Das ist gerade in dem Genre, finde ich, das eine Selbstverständlichkeit. Aber ich gehe da mit in so einer Review-Periode, wenn das nicht irgendwo vielleicht in so einem Guide erwähnt worden wäre oder ganz explizit in einem Guide, dann mach das erst auch, wenn du durch bist und hier enlarge das, dann wäre das auch, also
ja,
also, zum Glück habe ich es nicht so erlebt und keiner hier in der Runde, deswegen wir können nur die Gesamterfahrung nutzen und daraus zehren, aber ich finde es auch, wie du schon gesagt hast, sehr mutig, dass das Spiel das so ganz bewusst versteckt und dann metanarrativ als Matchball verwandelt innerhalb seiner Narrative und auch ganz klar sagt, das muss so.
Ich glaube, du hast dir halt nur dadurch vielleicht so die initialen Bewertungen ein bisschen mehr kaputt gemacht. Ich glaube, das ist so die eine Gefahr, weil wenn ich das Spiel damals jetzt getestet hätte oder so, ich hätte auf jeden Fall mindestens so einen Score-Punkt weniger gegeben, wenn ich jetzt noch nicht das wahre Ende gesehen hätte. Ja. Also das finde ich, das macht nochmal einen Unterschied und das legt dem Spiel so eine ordentliche Schippe obendrauf und macht das so zu einer richtig runden Erfahrung. Ja. Also ich respektiere es, dass die Entwickler das auf die Art und Weise gemacht haben, weil dann kann man auch schon mal, du nimmst diesen ersten Playthrough wahr, das habe ich ja auch getan. Ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass es da jetzt noch irgendwie sowas weiteres gibt und habe das für die volle Erfahrung erstmal angesehen, das sacken lassen und danach habe ich dann gemerkt, oh nee, da ist noch irgendwas und bin danach dann dazu hingekommen, nachdem ich nochmal diesen kompletten Playthrough gemacht habe und bei diesem zweiten Playthrough konnte ich ja schon mal andere Dinge nochmal Revue passieren lassen und dann sehen, ah, hier, da die Anspielung und hier wurde das schon mal aufgegriffen. Und dann diesen finalen Abschluss zu haben, das hat dann schon, also als Gesamterfahrung hat das wesentlich besser funktioniert, als wenn sie das nur so irgendwo eingebaut hätten. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es da nicht besser ist, so die Scientel-F-Route zu fahren und dann die auch am Ende so klipp und klar zu sagen, nein. Junge, da ist noch was.
Nee, also ich finde, es ist halt künstlerisch mutig so, ne? Es ist ja, halt wirklich, ja. Die haben gesagt, nee, fuck it, wir machen das nicht. Da gibt es keinen Review-Guide, ihr kriegt nicht hier einen zusätzlichen Brief, den ihr aufmachen dürft, wenn ihr durch seid oder so. Nee, die haben gesagt, das gehört verschlossen und ich respektiere das richtig doll. Also fantastisch.
Vor allem auch als Debüt-Game von dem Studio. Ja. Das ist dann nicht so, als ob die Leute irgendwie schon so einen Ruf gehabt hätten. Weißt du, wenn du so ein Kojima-Spiel dann rauskommt, weißt du, bei OD, die Leute werden das von vorne bis hinten sofort durchsuchen, wenn das
richtig,
Ding
wenn
rauskommt.
Wenn OD solche Sachen wie das hier pullt, werden alle sagen, ah, Senior Kojima.
Da gehen die Leute,
das ist so toll gemacht.
Das ist ja die Sache, bei Kojimas Spielen, da suchen ja die Leute selber nach dem Geheimkram, selbst wenn er nicht
korrekt
existiert.
Genau, weil da das Verschwörungsmindset schon so reinprogrammiert ist in die Leute.
Ja. So, darf ich noch an Metal Gear Solid 5 erinnern, wo Leute jahrelang die Hoffnung hatten, dass da noch mehr, dass da irgend, wir müssen einfach nur was ganz Bestimmtes machen, dann wird Chapter 3 freigeschaltet. Ich weiß das, Leute.
Trust me, Bro. Ja. Ach ja. Ja, es ist, also du merkst, dass da Leute am Werk waren, die A, Horror, Game Design extrem gut verstanden haben, grundsätzlich Game Design und auch ein Fingerspitzengefühl für derart dedikate Narrativen an den Tag legen können und sich das nicht nur so oberflächlich über einen hinwegspielt und sagt, ja, da habe ich mal wieder ein Spiel mit schweren Themen erlebt, sondern holy shit, arbeitet Luto an einem und ist das alles furchtbar und traurig und eben wie Menschen so sein können zueinander und was das dann eben auch vor allem mit den Opfern macht. Und dafür sind Videospiele ja unfassbar prädestiniert, das sind Empathie-Maschinen. Und das so gegen dich als Spieler zu verwenden, ne, und das sozusagen so eine Art Waffe zu machen gegen dein eigenes Gemüt und dir da so ins Gesicht zu treten. Also am Ende des Tages kann auch niemand am Ende dieses Spiel spielen und das erlebt haben und nicht sagen so, boah, das ist alles, ich fühle gar nichts, dann würde ich mir echt Sorgen machen, aber so ist das schon echt krass. Also eines der besten Spiele des Jahres, die wir hier auch besprochen haben. Und ich bin so froh, dass das unser Schlussstrich und i-Tüpfelchen auf dem Jahr 2025 ist. Ohne Scheiß. Ich bin so dankbar, dass ich das noch erleben durfte, in einer gewissen Art. Basti nickt, weil er sich selber auf die Schulter kommt und sagt, das hab ich gemacht.
Oh, schön wär's, wenn ich zuständiger Entwickler gewesen wäre, dann würde ich hier wirklich sitzen und sagen,
nee, ja. du hast das Word gespreadet, wie du schon gesagt hast, du hast die Kunde hinausgetragen und bei uns ist das tatsächlich auf fruchtbaren Boden gefallen. Du hast tatsächlich sehr so ein gut. bisschen die, das in der Richtung das fast noch so zum Überlaufen gebracht und wo wir gesagt haben, okay, jetzt, wir müssen uns mit diesem Ding auseinandersetzen, da muss irgendwas dran sein und wir zwei sind auch komplett ungespoilt da rein, sondern wir haben einfach nur das Ding gekauft, gestartet und waren so, na dann zeig mal, was du kannst.
Sehr gut.
Und hat sich
jetzt
gelohnt.
Jetzt müsst ihr mir nur noch nachsprechen. Mhm. Luto.
Ach, nee.
Wow, nicht mal das erste Wort gebt ihr mir.
Nein, ich weiß einfach schon, was der Satz ist.
Es kommt jetzt so ein richtiger Scheißwitz. Ich weiß es. Komm,
es kommt gar kein Scheißwitz. Es kommt die absolute Wahrheit. Mhm. Luto ist besser als Silent Hill F.
Exakt, nein. Ich wusste, dass der Satz kommt.
Ah, das Schöne ist, wir haben einen Community-Vote, lieber Basti. Da können die Leute bis zum 15.01. für ihr liebstes hier besprochenes Spiel abstimmen. Kannst du einfach machen, kannst du voten. Und dann kannst du Luto auf die 1 setzen.
Ich mache ganz viele Fake-Accounts und mache die ganze Zeit Luto nach oben.
Gerne. Das wär der beste Story-Arc aller Zeiten. Richtig, das machen wir so. Ach Gott, herrlich. Sehr, sehr schön. Ich hatte übrigens damit gerechnet, dass du sowas sagst wie Luto ist schon ganz guto, aber
wow.
Also, hast du den nicht gebraucht. Wow.
Aber ist gut, ja, doch, jetzt wo ich.
Ja, passt.
Sehr gut. Ich applaudiere dir leise neben dem Mikrofon.
Danke. Ja. Kannst du auch laut machen. Ich werde noch übertönt von dem Luftbefeuchter. Ach, schön. Hey! 2025 haben wir für euch abgeschlossen. Ein fulminantes Jahr liegt hinter uns und ich finde, wir haben es mit dem bestmöglichen Spiel noch garniert. Ob Luto jetzt besser ist als Silent Hill F, das darf jeder für sich selber entscheiden. Basti hat die Entscheidung schon getroffen, aber was Basti auch hat, ist ein unfassbar tollen Podcast und auch Co-Moderator. Wo gibt's dich denn in diesem Internet, lieber Basti? Erzähl doch mal.
Genau, zum einen bin ich bei Insert Moin. Da bin ich regelmäßig im Brunch in der Sonntagsfolge zu hören. Und wenn ich denn Zeit finde, was zu spielen, was leider in den letzten ein, zwei Monaten aus Gründen, die jetzt veröffentlicht wurden, auf einem anderen Kanal nicht so drin war, bin ich auch in Einzelfolgen dabei bei Insert Moin. Und dann, der Grund, weshalb ich dazu nicht so viel gekommen bin, machen wir nämlich auch noch der gute Martin Dietrich und ich mit einem Kumpel zusammen, dem Adrian Heinrich, Decode. Das ist schwer zu sagen, was es ist. Also wir haben angefangen mit Podcast, aber eigentlich ist es jetzt auch ein eigener YouTube-Channel mit sehr aufwendigen Videos stellenweise, die mich sehr viel Lebensenergie kosten. Da sieht man mich im Internet.
Das stimmt. Das steht dir sehr gut. Die Bildschirmblässe, die macht sich bezahlt, denn wir kriegen fantastische Inhalte, die wirklich vor journalistischer Eloquenz nur so strotzen. Oh. Deswegen abonniert das, folgt da rein, schmeißt da Geld hin, weil das ist die Art von Journalismus, die wir im deutschen Videospielbereich brauchen. Deswegen gebt Basti euer Geld. So. Und Martin bitte auch, der ist ein ganz lieber, mit dem habe ich schon ein paar Bierchen gezischt, ist ein guter Typ.
Das hat er erzählt.
An der Stelle. Das finde ich schön. Gut, hallo, hey, wir sind Inkrim Radio. Wir haben euch dieses Jahr 43 Episoden im freien Feed kredenzt über Horrorspiele, die ihr spielen solltet. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns gibt's in allen Podcast-Feeds da draußen auf YouTube, Spotify, iTunes. Dort kann man Kommentare schreiben, noch und nöcher Sterne geben. Tut, was euch glücklich macht. Und ansonsten könnt ihr euch selbst uns selbstverständlich auch auf Steady unterstützen. Dort gibt es noch ein großartiges Mehrangebot. Dort lassen wir uns aus und allen voran auch an unserer groß angelegten Resident Evil Retrospektive. Dort wird es weiterhin für euch immer zuerst und auch weiterhin exklusive Folgen um die Ohren geballert geben, auch im Jahre 2026. Deswegen folgt da gerne mal rein. Da haben wir aktuell auch ganz neu. Man kann uns jetzt auch 15 Euro pro Monat geben und dann dürft ihr Björn und mich entsprechend per Vote dazu zwingen, über Spiele zu sprechen. Na, ist das was? Schaut es euch an. Steht also auf der Steady-Seite. Ist ganz nett. Wir haben uns da was Schönes für euch ausgedacht. Also, wenn ihr uns lieb habt, dann auch da. Schmeißt Geld hin, wenn ihr möchtet. Ansonsten im Internet gibt's diesen Björn unter dem Namen Speckobst. Was gibt's da so, lieber Björn?
Da gibt's hoffentlich auch jetzt Inhalte, die ich noch für Weihnachten und alles fertig mache momentan.
Oh nein.
Aber komm, das ist doch schon Dinge. Nach Weihnachten, das interessiert doch schon keinen mehr.
Oh, komm Dinge, ich bin gerade auch noch in der Endjahres, also ich sag so, als ob ich in einem Endjahresding wäre, damit ich eine Pause machen kann, aber ich bin einfach nur bis zum Endjahres und dann fängt das neue Jahr an und da.
Korrekt.
Da, ich habe da keine freien Tage. Ich bin einfach zwischendurch bei der Family essen und Weihnachten feiern und dann arbeite ich weiter.
Stichtag 1.1. wird wieder gepeitscht hier, dann melde ich mich wieder bei dir und dann sage ich, los geht's Björn, es wird gepodcastet. Sau.
Ich bekomme bei sowas immer das Gefühl, ich hätte vorher intensiver mit Björn reden sollen, damit wir nicht auch einen YouTube-Kanal anfangen. Ist ja fürchterlich, Björn. Du hättest mich vorwarnen sollen. Das ist wirklich. Ich fühle das. Auch kein Urlaub. Na toll.
Willkommen im Grindset, mein Lieber. Ja. Die Ketten hast du dir aber selber angelegt und die sind richtig. Aber auch ganz nett. Die passen ganz gut wenigstens.
Aber sie schmerzen trotzdem. Naja, egal.
Ja, aber gut, das muss man einfach. Ne? Das ist. Das ist okay. Die Augenringe stehen dir gut. Auf nächsten Gamescom kriegst du ein Bier von mir dafür. Passt. So, hallo, ich bin der Mann,
das hilft
der
die Augenringe, okay,
der mit Argumenten und Schmeicheleien nur so um sich wirft. Mein Name ist Benjamin Horlitz. Mich gibt's in diesem Internet unter dem Namen Blutiger Pfad, aber hauptsächlich hier in diesem Podcast bei Inkribbin Radio. Das ist mein Heimathafen. Einfach über geile Horrorspiele reden das ganze Jahr. Das ist mein Ding. Kommt einfach mit auf die tolle Reise auch ins nächste Jahr. Ich sage Danke an all unsere Gäste, auch an Basti, der heute hier war und uns diesen Podcast veredelt hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.
Tschüss.